Herzlich willkommen zum Sneakpot Testlabor. All of You mit Brett Goldstein. In Folge 897 des Sneakpots mit mir her, er bestellt sich MDMA in einer Bar. Das ist Robert Krüger.
If it gets me the boat.
Und er hat eben die Weihnachtssaison eingeläutet. Christoph Perner.
Guten Abend. Ja, und Stefan Giesbert hängt, glaube ich, in seinem Ferienhaus rum. Irgendwo am Strand.
Nein. Stefan Giesbert erbt die ganze Kiste mit feinstem Vintage-Porn.
Das ist auch gut, ja.
Guten Abend. Oh ja, das war eine gute Stelle. Ja.
So ist es. Da sind wir wieder.
Wir waren nie weg, oder?
Ach so, ja.
Ich war jetzt 6 Tage im Urlaub. Es fühlt sich alles so weit weg an. Die letzte Aufnahme, die eine Woche her ist. Was weiß ich, wie dieses Ding hier funktioniert.
Aber war ich nicht gerade erst am Meer im Urlaub? Warst du jetzt schon wieder im Urlaub? Ist ja will.
Ja, ich hatte dringend Urlaubsbedarf. Ich habe 10 Tage keinen Urlaub gehabt, es war skandalös.
Wenn deine Frau das jetzt gesagt hätte, hätte ich das unterschrieben. Aber okay.
Ja.
Ja, dazu kommen wir vielleicht wahrscheinlich später noch, wo du im Urlaub warst und warum und wie lange und wie viele.
Wie viele? Das war der zweite, das wissen wir schon. Kann ich schon.
Vorher haben wir den Film All of You geschaut. Und da du den vorgeschlagen hast, Stefan, frage ich dich, All of You, worum ging's?
Ach, mein Lieblingsteil in der ganzen Sneakpot-Woche. Also, All of You, es geht um zwei Freunde, die sich irgendwie seit Ewigkeiten kennen, Simon und Laura. Und es spielt in so einer nahen Zukunft. Also sieht alles ähnlich aus, aber so ein paar Sachen sind irgendwie schon futuristisch, das merkt man dann auch später.
Das ist noch eine Black Mirror-Zukunft.
Ja, genau, so ein, gibt ja auch eine Black Mirror vor, da reden wir nachher drüber. Jedenfalls gibt es einen Test, der verspricht, dass man den wahren Seelenverwandten findet, mit dem man dann den Rest seines Lebens verbringen möchte. Und Simon ist da total dagegen, aber Laura meldet sich da an und möchte jetzt unbedingt daran teilnehmen. Und das Ergebnis ist leider nicht wie Simon vielleicht auch Laura erhofft hat, dass sie beiden die Seelenverwandten sind, sondern ein Fremder, ich glaube, der heißt Lukas oder so. Und mit dem kommt sie dann zusammen und über die nächsten Jahre, also dieser Film macht immer größere Zeitsprünge, sieht man dann halt, wie sie mit Lukas immer näher kommt und mit Simon so ein On-Off-Ding hat. Und also sie hat halt eine ganz normale Beziehung mit Lukas und mit Kind und allem drum dran. Aber Simon ist irgendwie immer in ihrer Nähe und sie schaffen es aber nicht, wirklich zusammenzukommen.
Ja.
Das trifft es noch nicht so ganz, ne? Irgendwie. Nee.
Ja, es ist halt dieses Spannungsfeld zwischen so das System hat ihr gesagt, dass das ihr Seelenpartner ist und der andere Typ ist der, von dem sie das Gefühl hat, dass sie mit dem zusammen sein soll oder dass das ihre große Liebe ist irgendwie und daran hadert sie ja so ein bisschen, ne?
Es ist halt schon, genau, also sie hat, das Komische ist, wir kriegen diese andere Beziehung zwischen ihr und dem Lukas, dem Typ, der ihr das vom System vermittelt wurde, von der AI vermittelt wurde. Das scheint ja, das wird uns so präsentiert, als ob das so nahezu unfehlbar ist. Und es scheint auch so zu sein, weil sie immer, wenn sie darauf angesprochen wird, sagt sie, sie ist in dieser Beziehung glücklich, sie liebt den Mann, sie kann den nicht verlassen, sie hat ein Kind mit dem und es scheint nicht, wenn jetzt diese AI nicht im Hintergrund wäre, und dieses Unfehlbare, das Ding findet irgendwie unter allen 9 Milliarden Menschen auf der Welt, findet es deinen Seelenverwandten und wenn der in Argentinien lebt, dann ist es trotzdem so. Und alle, die das machen, finden ihren Partner und werden glücklich, weil das halt, die sind made for one another. Und daran lässt das Ding auch die Geschichte erstmal keinen Zweifel. Und wir kriegen das nicht zu bewerten. Wir sehen den nur ganz selten. Der ist ein paar Mal zu sehen, aber wir sehen nie Alltag zwischen denen. Wir sehen auch ohnehin eigentlich die Kamera die ganze Zeit bei unseren beiden Hauptdarstellern. Und andere schwirren nur in so einem Kosmos um die rum, kommen hin und wieder mal ins Bild, aber eigentlich sind wir nahezu die ganzen 90 Minuten komplett bei den beiden. Und ich finde es schwer, das zu bewerten, wie, also aus unserer Welt würde man immer die Frage stellen, ja, wenn das doch ihr echter Seelenverwandter ist, dann kann der andere das irgendwie geht's ja nicht so richtig, ne? Klar, man kann Polyamorie, gibt's alles und so, aber jetzt mal der Film stellt die als so dar, als ob das nicht ihr Lebensmodell ist. Und irgendwie.
Also ich habe das als ein bisschen lazy empfunden, diese Erzählweise mit diesem System, was entscheidet, wer der perfekte Partner ist. Weil eigentlich wird ja hier eine Geschichte erzählt, die es millionenfach, hundertfach, wie auch immer, die es dauernd gibt. Ja. Man ist mit jemandem verheiratet, den man aus irgendwelchen Gründen geheiratet hat. Die Ehe funktioniert, man hat Kinder und dann lernt man jemanden kennen oder man hat vorher vielleicht schon jemanden kennengelernt, wo irgendwie mehr Feuer ist, keine Ahnung, wo irgendwie der Funke mehr überspringt und man ist in dem Zweifel, wem bin ich mehr verpflichtet, dem, was ich fühle, was ich liebe oder dem, wo ich das Gefühl habe, dass es perfekt ist, also die perfekte Familie in welcher Form auch immer. Und das wird hier einfach noch eine Idee verstärkt, dadurch, dass wir gesagt bekommen, und wir kriegen es ja wirklich nur gesagt, wir kriegen ja überhaupt nichts gezeigt, wie du ganz richtig sagst, indem wir gesagt bekommen, das System hat entschieden, das ist die perfekte Beziehung. Oder das ist der perfekte Partner für dich. Und das finde ich so, eigentlich ist diese Geschichte ja sehr banal und sehr gegenwartlich.
Total.
Und also das fand ich einfach so, ja okay, ihr habt einfach noch das einfach noch ein bisschen mehr betont, dass sie halt da in diesem Dilemma ist, aber
ja genau, also in dieser Welt scheint es ja so zu sein, dass alle daran glauben und dass das wirklich die Wahrheit ist, was dieser Test sagt. Ja. So. Ja, okay.
Ja, und, dann,
und in der unsrigen Welt ist es halt dann so, wenn du in dieser Beziehung bist oder in dieser Ehe bist, da gibt es ja genügend Beispiele, dass das auch nicht das Ende sein muss. Aber in dieser Welt gibt es das eben nicht und das erhöht den Druck schon.
Ja, theoretisch ja schon. Das hätte man ja verhandeln können in dem Film. Also das ist ja, man hat das Gefühl, sie ist dem ausgeliefert, aber eigentlich, wir kriegen nicht erzählt, dass es irgendwie ein unfreies System ist, aus dem sie nicht raus könnte. Also das wird ja nicht, es wird auch nicht das Gegenteil gesagt, aber obwohl doch, sie sagt ja, sie spricht ja mit ihm darüber und entscheidet sich ja bewusst dagegen, aus der Beziehung rauszugehen.
Genau, er sagt ja, it happens all the time.
Und dann, genau.
Und sie widerspricht ihm ja auch nicht.
Richtig, von daher im Endeffekt ist es genauso, wie jetzt unsere Realität ist. Das meine ich eben, dieses System, das ist einfach, haben sie einfach noch eine Verpflichtung obendrauf gemacht, die man ja sonst auch hat. Man hat ja sonst auch irgendwie, ja, man hat Kinder, die Beziehung funktioniert, man ist aufeinander eingespielt und so. Ja, das sind ja alles auch schon Argumente, warum man zusammenbleibt. Und jetzt haben sie halt einfach noch ein Argument dazu gemacht, wo ich mir denke so, ja, okay, so what? Also dann hätte er uns einfach auch noch ein bisschen mehr dieses Dilemma ausspielen, weil das ist ja das, was sie auch, oder was mir eben Gesicht hier ansieht, was ein Konflikt für sie ist, dass sie eben nicht weiß, wer ihr perfekter Partner ist. Also es geht nicht nur darum, was will sie, sondern sie ist halt wirklich, sie weiß ja nicht, wer ist jetzt der wirklich perfekt zu ihr passt oder wer perfekt für sie gemeint ist oder sowas. Und das hätte man schon noch mehr erzählen können auch, also
Wenn der
stattdessen Film, schaut mir ihr bei schlechten Entscheidungen zu. Also.
Ja, aber auch da, ja. Der Film, wie du ganz korrekt sagst, der setzt einen Pressure-Punkt obendrauf, nämlich dieses System hat das entschieden. Mhm. Und der Film, also das ist vielleicht so ein bisschen, das ist so so, also ich habe das so gelesen, das ist Teil des Setups quasi, einfach zu sagen, okay, der Film interessiert sich nicht für diese Maschine und für die ja. Der interessiert sich auch nicht für die gesellschaftlichen Folgen davon, was macht es mit einer Gesellschaft, wenn es sowas gibt, ja, wenn es aus dem dem ganzen Anbahnungsprozess
diese ganzen das, interessanten Fragen.
Ja, aber ich finde, es ist nicht, ich will dich im Film nicht vorwerfen. Es ist ja keine Pflicht, sich in seinem Skript darauf zu konzentrieren.
Aber warum benutzt das dann? Das ist doch
einfach als
sinnlos.
Einen, der Film heißt All of You. Es geht ihm darum, dass er nicht alles von ihr hat, also dass er sie nicht haben kann, sondern dass er nur diese Lover-Seite, er darf ihr Lover sein, ihre Affäre, und er hätte aber gerne.
Da geht es ihm genauso wie allen anderen Affären auch.
Richtig, ganz genau. Und das ist das, wofür sich dieser Film interessiert. Er hat sich entschieden, als Vehikel, als Backdrop ein bisschen eine Zukunft zu nehmen und da quasi noch einen Punkt mehr da in das Setup reinzubauen. Und das werfe ich dem Film nicht vor. Was ich dem Film eher, also das wirkt ein bisschen konstruiert. Und klar kann man vielleicht sagen, naja, da hätte ich aber gerne mehr von gesehen. Und ja, hätte ich auch gerne, aber der Film macht relativ schnell sehr, sehr deutlich, dass es ihm überhaupt nicht darum geht. Also das ist einfach so randständig, das Thema. Das wird irgendwie da 5-mal erwähnt. Und dann geht es aber eigentlich, die Kamera ist ja die ganze Zeit auf diesen beiden. Das interessiert sich nur für diese beiden und nur für was mit ihnen ist.
Und die ist groß an den beiden. Also man sieht ja, was ich vorhin eben schon kurz angedeutet habe, den Look, diesen Zukunftslook, der sieht man ja auch fast nicht, weil sie halt immer voll drauf ist.
Auf seinem Future-Mercedes ist hinten noch das 300D drauf, aus dem sie den rausgebaut haben.
Das ist so lustig.
Was ich eher albern fand, also vom Setup her, die beiden haben vorher, bevor sie zu dem Test geht, hat man ja diese knisternde Spannung zwischen den beiden schon gespürt, wo man denkt, wie können zwei Erwachsene in dem Alter seit 20 Jahren umeinander rumschawenzeln und nicht merken, dass sie ineinander verliebt sind, bei zwei 16-Jährigen oder zwei unreifen 22-Jährigen kapiere ich das noch, aber in dem Alter würde ich sagen, Leute, könnt ihr auch mal ein bisschen selbst reflektieren, was ihr da, dass ihr die ganze Zeit umeinander rumturtelt und eigentlich nur mal loslegen müsstet mit
ja gut, das wird ja später thematisiert, also von seiner Seite.
Ja.
Ja.
Er hätte halt früher mal Small aufkriegen sollen.
Ja, aber sie genauso. Ist jetzt nicht so, dass das von ihrer Seite irgendwie noch unklar war oder noch irgendwie Überzeugung gebraucht hätte.
Ja, aber also bei ihr hatte ich mehrfach in dem Film bei Entscheidungen, die sie getroffen hat, ich glaube, ich habe es auch offen gesagt, was für eine dumme Nuss. Also,
du meinst die Kaffeehausszene?
Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Kaffeehaus, nee, aber es war auch so, wie du sagtest, so on-off, also so unsinnig on-off, wo sie dann, ja, auch diese Szene im Hotel, wo sie dann abdampft und dann wieder auftaucht und Mädle, entscheid dich mal. Also, das war dem Kaffeehaus, weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, aber es waren mehrere Szenen, wo ich das Gefühl hatte.
Die Szene mit dem schlechtesten Feuerwehrregen, den ich dieses Sneakpot-Jahr gesehen habe.
Oh, das war schon großer Unsinn.
Wirklich, die Sonne scheint, alles wirft Schatten, aber es schüttet in Strömen. Und der Regen kommt 45 Grad quer und aus allen, in unterschiedlichen Fallrichtungen und so weiter. Und du denkst so, ja, ich kann die Feuerwehrautos rechts und links fast schon stehen sehen, die das dahin sprühen. Das ist der schlechteste Regen aller Zeiten gewesen. Aber egal, die Szene war sonst wuchtig. Das ist diese Szene gewesen, wo sie ihm vorgeworfen hat, er hätte sie ausgenutzt in einer schwachen Sekunde.
Was ja auch sehr lächerlich war, ja.
Und sich dann
das war schon absurd.
Ja, ich glaube, die Szene soll irgendwie so polarisieren. Ist wahrscheinlich für sie, so habe ich das dann gelesen im Nachgang, am ersten Stint hat mich das auch aufgeregt, aber ich glaube, es war einfach für sie vermutlich so ein Versuch, irgendwas zu machen, um ihn zu verprellen, damit das aufhört.
Mhm.
Also okay, für sich quasi so diese sehen, Sache zu beenden, auf eine Art und Weise, die ihn davon abhält, es von seiner Seite weiter zu versuchen. Mhm. Die Tatsache, dass sie dann da auf der anderen Straßenseite steht, ist ja dann auch, dass ihr klar wurde, A, wird es so nicht funktionieren und B, kann ich damit auch nicht leben, das so zu beenden. Also ihr war, glaube ich, klar, dass sie das nicht ernst meint. So habe ich das zumindest gelesen. Aber ja, direkt, wenn sie da auf der anderen Straßenseite steht, löst sich das ja schon wieder auf. Da würde sie ja nicht stehen bleiben, wenn sie das ernst meint.
Das war alles nicht so erwachsen, was sie getan hat.
Diskutieren sie auch dauernd drüber.
Ja. Ja.
Und ich finde auch, er wird nie erwachsen. Also die Art, wie er ihr hinterherläuft, ja, das macht man bis, weiß ich nicht, gefühlt Mitte 20 oder so. Und irgendwann kommt noch dieser Moment, wo man so dann an sich selbst denken muss, oder?
Ja, er versucht es ja immer wieder. Dann ist er mit dieser Journalistin zusammen und zwischendurch noch mit einer anderen. Er versucht es ja immer wieder, aber sein Herz sagt ihm dann wohl doch, nee, ist ja. not real hier für dich. Das andere, dieses, wenn dein Kopf dir sagt, sei mal jetzt erwachsen und such dir eine andere. Und das funktioniert aber einfach nicht.
Soll ja. halt die nervige Blondine sein. Naja.
Aber die Kamera liebt sie schon sehr, ne? Das ist auch ihn. Also bildtechnisch war das ganz toll.
Ja, total. Der Kameramann ist auch irgendwie ein französischer Kameramann irgendwie, der macht nur so Dramen und irgendwo habe ich gelesen, visuelle Poesie würde er immer machen. Also, der macht genauso. Sieht schön aus.
Ja, das stimmt das
doch. Ja. Die sind doch dann am Schluss da irgendwo an so einem Kreidefelsen.
Ja,
ja, bei Brighton oder so. Ja.
Naja, da habe ich mich auch sehr gefreut. So. Oh, wie schön, da war ich auch schon.
Ja, genau an diesem Felsen, genau in diesem Ikonisch. Knick da unten war ich gewesen. Das ist zwischen Brighton und Eastbourne.
Ich glaube, da war jeder schon, oder?
Ja, das ist so lustig. Irgendwie guckst du so hin und ich so, oh, da war ich, da unten habe ich auch gestanden.
Ja, ja, ist völlig ikonisch.
Ja. Fantastisch. Ja, also das war irgendwie nicht ganz rund, oder?
Nee.
Das war gut, aber nicht ganz rund.
Mir hat es Spaß gemacht. Aber ich freue mich auch immer, wenn ich Brad Goldstein sehen kann. Also, er sah sehr seltsam aus ohne den Bart, oder? Also den ganz runter hatte, das sah irgendwie so, was bist du denn für ein Jüngling?
Sein IMDb-Foto hat er auch keinen, das ist auch weird. Ja. Muss wenigstens diese Stoppel muss er schon haben, sonst ist das irgendwie falsch.
Ja. Ja, ganz seltsam. Gott, der ist aber noch jung. Heieieiei.
Auf seinem IMDb-Bild, ja.
Yes. Das sieht er aus. Ja, also manche Leute besser mit Bart. Doch. Ja, so.
Ja, ich habe nochmal Hang the DJ geschaut in Zusammenhang hiermit.
Aha.
Das ist diese Black Mirror-Folge, die ja damit irgendwie so in Zusammenhang steht. Ich weiß nicht, ob das...
Die ist von William Bridges geschrieben. Also von dem, der Regisseur.
Der Regisseur hat Hang the DJ geschrieben.
Ja.
Das ist ja lustig. Das heißt, der hat seine gleiche Dings nochmal verarbeitet.
Ja, der hat vor 10 Jahren oder vor 11 Jahren hat er einen Kurzfilm gemacht mit Brad Goldstein zusammen. Aha. Und es gibt noch eine Serie.
Auch zu dem Thema.
Die Soulmate heißt. Die auch das Thema krass. Hat. Ja.
Okay, das widerspricht aber so ein bisschen meiner Theorie, dass der Film sich nicht wirklich für diese Tech interessiert, ne?
Das ist erstaunlich, ja. Na ja, gut, aber das dann hast du gedacht, ja, die Tech habe ich ja schon mal erklärt.
Ja, das wäre ein Argument, ja.
Die Tech ist klar, genau.
Weil das war nämlich, während ich den Film geschaut habe, ich gedacht, also ich muss nochmal diese Black Mirror-Folge schauen, weil ich hatte so eine Erinnerung, da wird genau das erklärt, was mir hier gefehlt hat. So, wie funktioniert das denn überhaupt? Was wird denn da gemacht? Und ich meine, die Folge ist schon ganz anders. Die handelt ja auch von was anderem irgendwie inhaltlich. Obwohl, nee, eigentlich auch nicht. Nee, eigentlich nicht. Aber kommt halt Black Mirror-mäßig, ist die anders aufgebaut. Und halt schon auch ein bisschen spritziger. und erklärt halt so, wie dieses System funktioniert. Das fand ich eigentlich, also hat mir viel mehr getaugt, muss ich sagen. Das hat mir jetzt auch beim zweiten Schauen wieder, Spaß gemacht. Also, war mehr meins. Aber ist ja lustig. Ich wusste nicht, dass das vom Gleichen ist.
Ja, ja.
Also hier in dem, was ich gerade lese, heißt, es steht Drehbuch Charlie Booker, aber das ist ja irgendwie, wahrscheinlich schreibt er ja immer mit.
Ja. Ich meine jetzt mehrfach irgendwo gelesen, dass der...
Ja, das schreibt er ja auch nie alleine so richtig.
Bridges da mitgeschrieben habe.
Interessant.
Ja, hier, Black Mirror, 3 Episoden.
Ja.
Shut Up and Dance, USS Callister,
ach.
USS Callister into. Okay, das kriegen wir jetzt so schnell nicht raus. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich so richtig, richtig schön fand. Also sein Auto haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Auch dieses Interieur, dieses Fake-Holz und so ganz einfach und Display draufgedruckt. Das irgendwie fand ich das cool. Und dieser ganze Look hat mich total an so Mid-Century Modern erinnert. Also 50er Jahre, bisschen Bauhaus, ein bisschen, ja, so amerikanische Nachkriegsästhetik.
Sein Auto auf jeden Fall, ja. Das würde genau in so ein.
Das
so ein
Auto, die Bar, die Backbar, das ist auch so ein Stahlsystem von so einem, ich glaube, an Bauhaus angelehnten Designer. Bei unserer Kinderärztin, die hat auch so ein System, wo alles, das sind auch so Kästen. Oh, meine Frau wüsste jetzt, wie das heißt, aber ich weiß es natürlich wieder nicht. Auch dieses Glas. Ich finde, wir haben alle vermutlich auch so Gläser, die aus den, ja, 60er, vielleicht 50ern kommen, die eben keinen Stiel haben, sondern nur das Glas sind oder irgendwie so ein Boden dran geflanscht. Als Cocktailglas, wo die den, ich vermute, Martini trinken.
Ach so.
In dieser Bar-Szene.
Die habe ich jetzt nicht vor Augen, aber das, was du beschreibst, das klingt wie so ein Daisy-Glas, heißt es, glaube ich, oder?
Das weiß ich jetzt wieder nicht.
Das Glas, aus dem die den Martini trinken, hatte glaube ich, so einen Fuß, aber so einen ganz kurzen nur, ne? So
ein, ja, genau. Das so ist einfach eine Cocktailschale, eine ganz weite, halbrunde, also nicht, ja, eine Schale, aber sehr weit. Und dann unten einfach so einen dicken, runden Klotz dran.
Ja, genau.
Okay, habe ich überhaupt nicht mehr vor Augen.
Ja. Ich habe die ganze Zeit dahin geguckt, weil ich rauskriegen wollte, was das für ein Drink ist. Es waren Oliven auch auf dem Tisch.
Genau, also es waren Oliven.
Wirklich ein Martini, ja.
Aber ich dachte, er sei zu braun irgendwie. Ich dachte, es sei eine braune Flüssigkeit drin gewesen, aber ich war mir
nicht so sicher. Das kann auch das Licht gewesen sein, die ganze Szene war braun.
Oh, die ganze Szene, die Beleuchtung dieser Szene, die war so gut.
Auch die Szene war auch gut. Die Unterhaltung, die geführt haben über diese Flucht nach St. Lucia oder wo wollten sie hin?
Ja, ja. Wir kennen uns nicht. Einfach so Switch und dann.
Und auch diese Unterhaltung mit dem Kellner.
Sie haben Sie MDMA? MDMA hier.
Und wie der einfach gar nicht antwortet, sondern nur so guckt. Fantastisch.
Richtig, richtig gut.
Ja, das war sehr unterhaltsam.
Ja, dann fand ich den Schnitt total geil. Dieses, sie schneiden in die nächste Szene und es ist einfach klar, dass Zeit vergangen ist.
Das stimmt,
fand ich so gut, so elegant. So, ja, klar, es ist Zeit vergangen. Irgendwie, weiß ich nicht, sein Bart ist plötzlich da oder
aber das hat mich zum Teil aber auch dazu gebracht, dass ich dann oft bei Szenenwechsel nicht wusste, soll da jetzt auch ein Zeitsprung sein und wenn ja, wie groß und so. Also ich war da ein bisschen verunsichert, so, okay, sind wir jetzt wieder weiter? Meistens war dann auch ein Zeitsprung.
Ich fand das aber clever gemacht. Am Anfang, wie du sagst, Christoph, am Anfang verwirrt der Film einem so ein bisschen damit, auch zum Beispiel die Sache mit der wo sie zu der Frauenärztin gefahren werden muss.
Oh ja.
Oder in die Klinik. Da wird man erstmal so, jetzt hat er auf einmal ein Auto und sie hat irgendwie ein medizinisches, gynäkologisches Problem, aber wir werden überhaupt nicht, also wir wissen nicht, dass die Schwangerschaft, wir wissen nichts von der Schwangerschaft, weil wir auch nicht wissen, dass es einen Zeitsprung gab. Ja. Das ist, glaube ich, auch der erste oder der zweite oder so.
Ja.
Und dann macht der Film das ja immer und immer wieder und man gewöhnt sich dann so dran. Man so, okay, ja, der Film macht es so, ich hab's kapiert so. Beim ersten Mal war ich vielleicht noch kurz verwirrt, beim zweiten Mal habe ich es dann schon besser gecheckt und dann hat man es so drin irgendwie. Und das fand ich clever, weil der Film auch so komplett, wie du sagst, Stefan, keine Erklärung, so, kommt klar, das kriegst du schon raus, so schlau bist du,
genau.
Lieber Zuschauer. Und es funktioniert ja auch, also das fand ich cool.
Das wirkt halt für mich so, als hätten sie sich die Mühe gemacht, sich das wirklich genau zu überlegen. Na gut, wenn du 11 Jahre an so einem Projekt arbeitest, dann kannst du sowas machen. Aber oft ist es ja, sagen wir dann auch, boah, das war jetzt wieder lazy writing, weil du hier einblendest, dass jetzt das und das passiert ist. Du kannst es doch einfach zeigen. Und das machen sie ja einfach. Sie lassen einfach Zeit vergehen und du kriegst es schon raus. Du merkst es. Das fand ich, also, fand ich irgendwie sehr cool.
Ja, das ist nicht sich an den dümmsten anzunehmenden Zuschauer ranschmeißen, sondern dem auch durchaus zutrauen, dass er da schon hinterherkommen wird.
Genau. Ja, wie du sagst, raffst es halt schon. Ja. Heul nicht rum.
Man möchte ja manchmal als Zuschauer auch mal ernst genommen werden.
Ja, was mich ein bisschen, aber das lag, glaube ich, einfach an meiner Situation gestern, diese bewegte Kamera durch den Film, das hat mich ein bisschen strubbelig gemacht. Ich hatte nämlich vom Urlaub leider noch ein bisschen Seegang und es schaukelte eh alles noch. Und dann dieses... Oh,
du bist da eh empfindlich.
Also mittlerweile...
Hättest du auf dem Schiff gucken müssen, dann hättest du es sich vielleicht ausgeglichen.
Ja, das wäre ausgeglichen, das wäre gut gewesen.
Oder
ja.
Verstärkt, so.
Genau so.
Resonanzkatastrophe. Ui, direkt bei.
Ja, das war so, wo ich dachte so, ach komm, diese bewegte, ruhig wäre auch nicht schlimm jetzt. Vor allem, es gibt ja gar keinen Grund, dass da so der Kameramann ein bisschen Samba tanzt.
Ja. Ist mir gar nicht so aufgefallen, fand ich, also.
Vielleicht ist es auch wirklich nur dann schlimm, wenn man gerade anfällig ist.
Nee, normalerweise habe ich ja durchaus auch so gegen Wackelkamera was und bemerke das gelegentlich negativ, aber hier hat es mich nicht getriggert.
Ah.
Gut. Habt ihr noch was oder wollen wir in die Punkte abbiegen?
Ich glaube, ich habe nichts mehr.
Nö. Dann bitte, Punkte, die Herren.
Macht ihr erst mal.
Ich will mal keiner anfangen, ne?
Ich fange an. Ich mochte den
schwierig.
Film. Okay. Ich geb 8 Punkte. Ich hatte echt viel Spaß.
Wow.
Mir hat der gut gefallen. Ich brauche dieses ganze Science-Fiction-Erklär-Gedöns. Ja, diese Welt ist so. Punkt. Kann ich akzeptieren.
Ich schließe mich mal so nahezu an. Ich mochte den auch. Ich hatte Spaß. Ich bin wütend auf das Ende, aber das gehört, glaube ich, dazu.
Echt? Ich fand's gut.
Nee, müssen wir jetzt auch nicht spoilern.
Aber können wir danach mal kurz verhandeln.
War einfach wütend auf das Ende. Nee, auf das, nicht auf das, wie es geschrieben ist, sondern auf die Figuren quasi. Ihr Dummen.
Ja,
kriegt's
ja,
doch mal genau. Auf die Reihe. Genau. Und so ein paar Sachen so im Setup und so weiter fand ich ein bisschen hinkonstruiert. Deshalb lande ich bei 7,5 Punkten. Aber insgesamt hat er mir Freude gemacht. Und ich habe geweint. Das passiert nicht oft.
Oh. Was? Wow! Was ist denn da los?
Ich hab Christoph, nicht geweint. Wo ist dein Herz? Ja, also wer bei dem Film nicht weint, der hat kein Herz. Eindeutig.
Das ist schon krass, wenn der Bob schon weint. Puh. Nee, ich habe nicht geweint. Also er hat mich nicht so berührt. Es war schade. Ich habe auch gesehen, dass der toll aussah und so. Und aber nee, also es ist kein schlechter Film, aber er hat mich dann schon ein bisschen geärgert. Also die Figuren haben mich ein bisschen geärgert und er hat mir dann auch zu wenig das erzählt, was, ja, ich hab's ja genannt. Ich fand das zu sehr vehikel, diese Science-Fiction-Sache. Und für mich sind das, ich weiß nicht, 5,5 Punkte. Ich werde den auch nächste Woche direkt schon vergessen haben. Also da wird, befürchte ich, nicht viel übrig bleiben. Also 5,5.
Okay.
Haben wir das abgehakt? Trinken wir alle Martini. Trinken wir alle Martini, würde ich sagen.
Was gibt es bei euch als Droge der Wahl? Ich habe kein Martini. Nee.
Ich auch nicht.
es gibt eine Szene, wo eigentlich klar war, jetzt ist hier alles vorbei. Und er sitzt dann irgendwie ganz alleine auf seinem Bett und hat so eine Flasche Bier in der Hand. Und da dachte ich mir, eine Flasche Bier habe ich oben noch im Kühlschrank und die wird jetzt getrunken. Ich trinke Arkobräu Moos. Moserliesel Helles.
Hört.
Das hast du, glaube ich, bei unserem Papa-Kind-Zelt nicht mehr getrunken. So lange steht das schon in meinem Kühlschrank und wartet auf mich.
Kommt mir bekannt vor, der Name, ja, das habe ich schon mal gelesen bei dir wahrscheinlich. Ich habe gedacht, ich muss was Britisches auf jeden Fall trinken, weil das war ja alles in England. Und eigentlich hätte ich am liebsten jetzt Martini getrunken, aber ich habe keinen offenen, trockenen Wermut und wollte jetzt extra dafür auch keinen öffnen, weil dann muss der ja immer irgendwie weg in den kommenden Wochen. Deshalb bin ich zum nächstbesten Gin-Drink übergegangen und das ist ein Gin-Tonic. Und ich habe hier aber auch noch einen Lime-Juice stehen, vielleicht mache ich nur ein Gimlet hinterher, wenn die Sinn noch ein bisschen geht. Aber ich fange mal mit Beef Eater, London Dry Tonic und Fever Tree Premium Dry an.
Sehr gut.
Christoph, was gibt's bei dir?
Cheers. Ich habe ziemlich viel Stress momentan auf Arbeit. Bin ziemlich viel Auto gefahren die letzten Tage. Und fühle mich einfach nicht richtig gut. Und ich habe eine Regel, was Alkoholtrinken angeht, dass ich keinen Alkohol trinke, damit es mir besser geht. Beziehungsweise wenn es mir schlecht geht. Und also eben dieser klassische Alkohol abends zur Entspannung nach einem anstrengenden Arbeitstag, das ist, das vermeide ich. Deswegen trinke ich keinen Alkohol und habe mir einen Eistee eingeschüttet.
Gekauft oder hast du ihn selbst geeist? Nee, also selbst hier Tee gekocht und Zucker und Gieß und Magie und.
Ganz banal gekauftes grüner Tee mit Limette und Minze. Es ist.
Also nicht dieses, wo man oben auftreten, dann kommen diese komischen Granulatkörner raus.
Nee, Gott sei Dank.
Ach so, das, oh.
Das hätte ich jetzt witzig gefunden.
Das wäre auch schön.
Wenn man dann immer so viel reingemacht hat, dass unten was drin geblieben ist, was sich nicht aufgelöst hat. Habt ihr das auch immer gemacht? Dass man dann am Schluss unten noch so einen braunen Rest aus dem Glas kratzen konnte mit dem Löffel, mit dem man es vorher umgerührt hat. So übersättigter Eistee.
Ich kann mich noch erinnern, wann ich zum ersten Mal in meinem Leben Eistee getrunken habe, also dieses Lipton-Eistee. Und zwar war das, als ich 2006 mit der Fähre nach Griechenland gefahren bin. 2006 wohlgemerkt. Da war ich auch schon sehr, sehr alt. Ich hatte das vorher nie probiert. Und war dann völlig geflasht und hab gedacht, das schmeckt ja wie in meiner Jugend dieser, was du gerade nanntest, dieser Krümeltee. Wie hat man das genannt?
Krümeltee.
Hieß das Krümeltee? Das hatte irgendeinen Namen.
Das hatte sicher irgendeinen Namen, aber bestimmt war der offizielle Name nicht Krümeltee.
Vielleicht ja doch. Nee, war ich sehr geflasht, dass es genauso. Man hatte so, obwohl man es noch nie getrunken hatte, hatte man trotzdem irgendwie Kindheitserinnerungen. Es war lustig. Nee, ich trinke irgendwie so Fuse Tea. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie.
Teegetränk.
Das trinkt man
Zitrone.
Jetzt.
Es ist Krüger Teegetränk Zitrone. Na, also wenn das.
Aber es gibt tatsächlich bei Aldi, ich habe das gerade gegoogelt, es gibt bei Aldi ein Teegetränk Zitrone.
Das Krümeltee heißt.
Und der heißt, der ja, allerdings nicht auf der Packung, sondern nur in dem Text. Auf der Packung, der wenn man das Video. Ja, wenn man das Foto großklickt, auf der Packung steht es nicht drauf. Aber der Instant-Krümeltee-Zitrone steht in der Beschreibung, die der Aldi als Titel eingetragen hat.
Naja.
Sehr lustig.
Sehr schön. Bob, du hast noch einen Film uns mitgebracht, und zwar Oddball.
Genau, ja, das war wieder so eine Art Sneak-Preview, weil den hat meine Frau zusammen mit meiner Tochter ausgesucht. Also er richtet sich eher an die Kinder. Und die haben irgendwas gesucht. Ich glaube, die Maßgabe war, sie wollte was mit einem Hund. Weil mein Sohn immer irgendwie sagt, dass er Angst vor Hunden hat. Und wir wollten mal einen Film, wo der Hund der Gute ist. Damit er nicht immer nur vor Hunden Angst haben muss, sondern mal einen Film sieht, wo der Hund der Gute ist.
Bold.
Und dann, ja, hätte man sich ja auch machen können, sowas. Aber jetzt haben wir halt den rausgesucht. Und das ist ein australischer Film. Mit Alan Tudyk in einer Nebenrolle. Das hat mich dann so ein bisschen abgeholt, wo ich gedacht habe, okay, dann gucke ich mal mit.
Wahrscheinlich als der Hund, oder was?
Alan Tudyk als der Hund, genau. Mocap? Nein, natürlich nicht. Alan Tudyk spielt einen Amerikaner. Spielt einen Amerikaner, der nach Australien kommt. Es ist eine ziemlich cheesy Geschichte. Also es geht um ein kleines australisches Dorf, und dort ist so eine Frau, die hat ihre Mutter mal irgendwann verloren und hat dann das Projekt ihrer Mutter übernommen, nämlich ein Pinguin-Reservat, oder wie soll man das nennen, so eine Insel, die ist vor der Küste so ein paar hundert Meter oder eigentlich nur 50 Meter oder so vor der Küste, ist so eine steinerner Felsen, so eine kleine Insel, und da sind Pinguine drauf, die da immer wieder zurückkehren, um dort ihre Eier zu legen, und die dort wie so eine Art Reservat zu pflegen, zu zählen und denen irgendwie zu gucken, wenn da mal einer verletzt ist oder so. Das zu machen ist so ihr Projekt, und jetzt ist was Dummes passiert, nämlich Füchse haben rausgekriegt, wie man da im richtigen Tidenmoment auf diese Insel rüberlaufen kann und lecker Pinguine und Pinguineier fressen kann.
Oh je, oh je.
Und das ist überhaupt nicht gut, weil da geht die Pinguinpopulation sehr schnell gegen Null. Und dann drohen halt irgendwie so die kapitalistischen Kräfte einzugreifen und der Tourismusmensch will irgendwie das Wahlbeobachtungszentrum und wenn das Pinguinreservat weniger als x Pinguine hat, dann wird das aufgelöst und dann ist die Insel natürlich frei und dann kann man da eine Wahlbeobachtungsstation draufbauen und Tourismusdollars erwirtschaften. Aber nicht, wenn es nicht einen Hund gäbe, der als der Wächter der Pinguine auf die Insel geschickt werden kann. Und das ist ein Hund, der sonst im Wesentlichen dadurch auffällt, dass er sich sonst eigentlich nur daneben benimmt. Und ja, das ist ein Golden Retriever. Oder eigentlich ist der weiß. Also gibt es auch weiße Retriever? Keine Ahnung, White Retrievers? Wie auch immer. Jedenfalls, der ist der übernimmt das dann und genau, das muss dann die Tochter von dieser Frau, die Pinguine da bewachen soll, und ihr Opa, also der Vater von der Frau und die Tochter von der Frau, also die Enkelin und der Opa, die machen das mit dem Hund und der Hund muss dann da eben dann alle möglichen Verwicklungen und Alan Tudyk spielt ihren neuen Freund, der aber auch irgendwie dieses Wahlbeobachtungszentrum mit unterstützt. Und da so ein bisschen zwischen die Fronten gerät. Und dann ist das so ein bisschen, ja, kindgerechte, typische Kinderfilmspannung. Der Hund muss dann halt die Füchse verscheuchen und natürlich gibt es einen Tierfänger, der den Hund fangen will und so. Alles, was man so sich vorstellen würde, was in so einen Film reingehört ungefähr.
Wie viel
ist da drin? Die Figuren sind ein bisschen cheesy, vor allen Dingen der Opa, der ist so ein bisschen overacted. Die Hundefigur macht ihre Sache gut, aber die Aufgabe ist im Wesentlichen auch immer nur mal ins Bild rennen und süß gucken.
Das ist übrigens ein Maremmen-Abruzzen-Schäferhund.
Ach, es ist gar kein Golden Retriever? Okay, für mich sah der die ganze Zeit wie ein Golden Retriever aus. Ein was? Wie heißt das Viech?
Maremmen-Abruzzen-Schäferhund.
Okay.
Sagt jedenfalls das Internet. Das kann natürlich auch großer Unsinn sein.
Nee, da hast du recht, weil irgendwas mit Maremmen, das Wort kam mir jetzt wieder bekannt vor, stand nämlich im Abspann. Das Ganze basiert nämlich auf einer wahren Geschichte. Tatsächlich weiß ich nicht, ob das mit der Wahlbeobachtungsstation und dem komischen Opa, ob das alles so bekloppt ist und ob der Hund vorher unangenehm aufgefallen ist und Stadtverbot bekommen hat und sonst eingeschläfert werden soll. All diese dramatischen Geschichten weiß ich nicht, aber der Kern der Geschichte, dass es Pinguinen Geschichte gab und dass Füchse die Pinguine killen wollten, weil sie auf die Insel gelangt sind und dass dann örtliche Naturschützer Hunde, und es war wohl nicht im Original auch nicht nur einer, sondern mehrere, die sie da des Nächtens auf die Insel deployed haben, um quasi die Pinguine zu beschützen und die Füchse zu vergrämen. Der Kern sozusagen dieser Geschichte ist wahr und der Film macht dann natürlich so ein bisschen künstlerische Freiheit außenrum und macht da eine Kindergeschichte draus. Und da in diesem Abspannlauftext, der zeigt dann auch so ein paar Bilder, wie das im Original ausgesehen hat, und da sieht man auch die Originalhunde. Und da sieht man tatsächlich auch diesen Opa mit auf einem Foto mit einem Hund und dem Schauspieler, der ihn im Film spielt.
Oh, cool.
Die haben die gleichen Klamotten an. Also der Opa läuft in dem Film die ganze Zeit in so wirren Klamotten rum und dann siehst du im Abspann den Original-Opa und denkst dir, okay, der hat mein Freund dieselben Klamotten genommen, die der Typ auch anhatte. Ja, von daher, das gibt dem Film dann nochmal so ein bisschen mehr Kredibilität, dass du sagst, okay, die Sache mit den Füchsen und den Pinguinen, der Kern ist wahr und das ist natürlich dann für die Kinder auch schön, wenn du ihnen das am Schluss dann erklären kannst, sagen kannst, okay, ist jetzt zwar eine Geschichte gewesen, aber da sind wirklich Hunde gewesen, die wirklich auf der Insel Pinguine vor den Füchsen geschützt haben und dadurch sind die Pinguine da nicht ausgestorben auf dieser Insel. Und das ist natürlich dann cool, das finden die Kinder natürlich dann gut, wenn sie das noch lernen können hinten drauf. Von daher, ja, kann man gucken, vor allen Dingen mit Kids so in dem Alter um die 6 Jahre, würde ich sagen, kann man es gut gucken. Natürlich hatten sie Angst vor dem Hundefänger und so, aber das gehört ja dazu, das muss man ja haben in so einem Film, dass da Spannung reinkommt.
Hundefänger, die tauchen in allen Filmen und Serien und sonst irgendwas auf. Das gibt's auch gar nicht, oder? Habt ihr das schon mal irgendwo? Also,
nee.
Ernsthaft? Nee. so eine, natürlich.
Wir haben auch immer so ein Auto, wo das draufsteht, so.
Ja, genau. Hundefänger. Ja. Also natürlich, wenn irgendwo ein Hund durchdreht und, aber dann kommt halt die Polizei und muss da im Notfall kurz ja, so Prozess
wie,
machen, oder?
Wie die Schlange damals, die wir in der Garage hatten.
Ja, oder den Wels, den sie im Badesee jetzt erschossen haben.
Ja, genau.
Hast du nicht mitbekommen?
So dieses Tratschzeug, da bin ich ja nicht dabei, aber erzähl's ruhig für alle, die auch nicht.
Irgendwo in nicht irgendeinem Badesee, ich weiß gar nicht, war das hier in Hessen oder war das in Bayern? Ich weiß es nicht mehr, jedenfalls in irgendeinem Badesee war ein Wels drin.
Da sind ja überall Wälse drin.
Das ist ja, und dieser Wels zeigte sich aggressiv und hat auf so einer Badeplattform irgendwie Schwimmer angegriffen. Und dann haben die, ich meine, das ist ja eine Frechheit, ne? Warum muss die Natur immer Tiere dahin tun, wo der Mensch gerade mal baden gehen will? Das ist ja nicht, also, das absurd. Ist unerhört. Jedenfalls ist dann das passiert, was immer passiert, wenn der Wolf oder der Problembär oder der Problemwels kommt. Man hat die Polizei gerufen und die Polizei hat sich nicht entblödet, das Tier an Ort und Stelle zu erschießen im Wasser.
Das ist auch blöd.
Ja, aber das war ja das, was der Polizist damals, den wir gerufen hatten, auch vorgeschlagen hat. Mit der Schlange, mit dieser irgendwie 2 Meter langen Schlange, die bei uns in der Garage war, wo er auch so ein bisschen davor stand und nicht wusste, was er macht, und dann vorgeschlagen hat, ja, ich könnte sie erschießen.
Ja, das ist
ja,
fantastisch.
Der Querschläger. Genau, das ist meine Frage. Jetzt so ja, in eine Garage reinschießen.
Vollkommen bescheuert.
Das ist doch super gefährlich, oder?
Ja, da hätten wir lieber eine Schaufel genommen und sie erschlagen, wenn man sie hätte erschlagen wollen.
Ja.
Nee, aber wenn du, also, die haben dann ja den Hundefinger gerufen.
Mit einer Pistole eine Schlange erschießen, ohne von der Distanz her so nah ranzugehen, dass sie dich beißen könnte.
Ja, vor allem eine Schlange, die halt, die war ja lang, aber das ist ja kein Python gewesen. Also eben. Die war vielleicht so dick wie ein Sektkorken höchstens, ja. Also,
ach so.
Da hättest du schon nah hingehen müssen, um sie überhaupt zu treffen.
Das meine ich. Aber wenn du jetzt ja, nah hingehst, beißt sie dir in die Hand. Also stehst du da so 2 Meter entfernt und schießt dreimal daneben, hast 3 Löcher im Garagenboden, scheiß Schlange ist immer noch da.
Die Querschläger haben schon 2 Passanten umgemacht.
Ja, genau.
Schlange lacht sich kaputt und geht.
Ja, sie haben dann das Tierheim angerufen und dann kamen die und haben es in eine Pappkiste geschafft.
Es gibt auf Instagram so Schlangenfänger, die quasi immer so Videos machen von ihren, von ihren Einsätzen. Die dann von irgendwelchen Familien gerufen werden, so, wir haben unseren Grill aufgemacht und da liegt eine Klapperschlange drin.
So in Louisiana oder sowas.
Und dann kommt der Typ an und hier hat dann so eine GoPro am Helm oder so oder sein Handy in der Hand, weiß ich nicht. Und macht dann so auf und dann so, oh ja, okay, klappert schon ganz ordentlich. Und dann schwenkt er so mit der Kamera rüber zu dem Haus und dann siehst du halt, das Haus ist so über die Terrasse so 4 Meter entfernt und da stehen dann einfach so 6 Leute kreischend und dingsend hinter der geschlossenen Glastür und so, sind komplett gespannt, so was er jetzt da draußen, ob er jetzt überleben wird, was er da macht. Und dann holt er dann da haben die ja immer diesen Haken und dann holt er die raus und steckt die in einen, genau. Und dann ist gut. Aber das ist auch ein Job, oder? So Schlangenfänger, weiß ich jetzt nicht.
Ist, glaube ich, in Deutschland eher im Nebenerwerb.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Aber gut.
Wie sind wir denn da jetzt hingekommen, zu diesem Schlangenfänger-Dings?
Wegen dem Hundefänger aus dem Film.
Ach genau, der Hundefänger. Ah ja, mein einer Kollege früher, der hat diese Kastenwägen, wo wir ja auch einen hatten, also was ist denn das? Peugeot Partner oder sowas.
Also so ein Hochdachkombi.
Ja, genau, aber eben hinten, der hinten zu ist, der hinten keine Fenster hat.
Okay.
Also im Endeffekt für Handwerker oder sowas.
Die Handwerker-Version, ja.
Genau, und der hat das immer Hundefängerauto genannt. Also es scheint irgendwie so eine Bezeichnung zu sein. Das war so ein.
Ja, es ist ja nicht nur in amerikanischen Filmen, es ist ja auch zum Beispiel hier in Shaun das Schaf oder so. Ist doch Englisch,
Englischen.
Oder?
Ja, ist ja. Englisch.
Ja. Da ist doch auch ein Hundefänger drin oder so ein Tierfänger, der dann irgendwie die Schafe in der Stadt, wo die irgendwie, es gibt doch einen so einen Film,
vielleicht
wo die
in die war Stadt das, fahren. Ist das so was, was es früher gab? Vielleicht sind wir da einfach zu jung.
Das könnte sein.
Vielleicht ist es irgendwie sowas, was es eben in 50ern und 60ern gab.
Ja, ich meine, Rumänien und so ist ja auch noch,
ja, klar.
Und Albanien ist ja auch teilweise voll von, also Rumänien hat so ein Straßenhunde-Thema, glaube ich.
Ja, ja.
Und ich glaube, andere Länder in der Ecke auch. Vielleicht war das früher einfach omnipräsenter, ist bei uns mittlerweile nicht mehr so und deshalb kennen wir es nicht mehr so.
Ja, kann sein.
Könnte ich mir vorstellen. Da müsste man jetzt mal jemanden fragen, der sich in Rumänien auskennt, ob da Hundefänger eine alltägliche Sache im Straßenbild sind, dass man die anrufen kann, wenn man die braucht.
Ja.
Ja. Wissen wir nicht. Schreibt es in die Kommentare. Snickfall.de. Die Sendung mit dem Hundefänger.
Okay. Also,
was haben wir noch?
Mal wieder Urlaub.
Ah ja. Wow. Davon hatten wir es ja schon in der Einleitung, dass du dringend urlaubsbedürftig warst.
Dringend, ja. Also es war wirklich. Also.
Ja, dann erzähl doch mal. Wo ging es hin und warum und wieso? Und nee. Wie viele?
Wie viele? Also wir waren, das ist jetzt schon deutlich vor unserem gemeinsamen Urlaub geplant, sind wir mit Freunden aus damals Formationszeiten, ihr erinnert euch noch, mit denen wir eigentlich sonst immer in Center Park gefahren sind, haben wir jetzt gesagt, weil nur noch zwei Paare übrig sind, also mit Kindern, dass wir eigentlich auch was anderes machen können und haben uns dann entschieden, für 5 Tage mit der AIDA zu fahren und haben eine Tour ausgewählt, die in Hamburg losfährt und zwei Städte oder zwei Ortschaften in Norwegen anfährt. Also das heißt, du fährst los.
Ach, ihr wart mit anderen Leuten unterwegs?
Genau, wir waren mit, ja, welchen von der Formation, ich weiß nicht, ich glaube, die kennt ihr nicht, oder wenn dann vielleicht vom Sehen oder so. Genau, und die haben auch einen Sohn, der 2 Monate älter ist als unsere Große. Also, und die beiden,
dann super.
Die beiden waren auch echt ein Kopf, ein Arsch und sind die ganze Zeit da rumgeeiert. Und das war richtig cool. Und sie haben aber glücklicherweise auch die Kleine mitgenommen. Sodass sie dann nicht hinten runtergefallen ist, was ja durchaus auch manchmal passieren kann, wenn sich da so zwei einig sind. Genau, wir sind losgefahren von Hamburg, beziehungsweise wir sind zu Hause einen Tag vorher losgefahren, weil, ach ja, Deutsche Bahn, man ist ja nicht ganz sicher, dass man wirklich pünktlich ankommt. Der Freund, der mit war, arbeitet in diesem Unternehmen und war der stärkste Befürworter, dass wir einen Tag früher losfahren.
Oh Gott.
Und ja, später ist auch irgendein System, wo er, ich glaube, sein Ticket anzeigen wollte mit, hat da nicht richtig funktioniert. Und da hat er gemeint, ja, das habe ich vor 4 Jahren, habe ich da auch mal mit dran entwickelt. Aber bin jetzt seit 4 Jahren nicht mehr dabei. Ich weiß nicht, was die an meinem System kaputt gemacht haben. Genau, waren dann einen Abend, also wir sind dann nachmittags in Hamburg angekommen mit eine Viertel oder eine halbe Stunde Verspätung, aber da wir keinen Anschluss hatten, war es uns auch egal. Sind dann abends noch in Altona sehr lecker Burger essen gegangen, in so einer kleinen Schmiede, 3 Häuser neben Jinsul übrigens. Mhm. Was echt lustig ist, rausgekommen auf dem Bahnhof so, ach ja, guck mal hier, Jinsul, oh, die machen heute Abend sogar Gin-Tasting. Oh, vielleicht gehst du noch, ich bin dann im Endeffekt nicht vorbeigegangen, aber hätte man da nochmal schnell einen kleinen Gin, diesen sehr zitronigen Gin testen können.
Wo du es gerade sagst, ich schütt mal nach.
So lange ist die Sendung noch gar nicht. Aber der Gin Tonic schon weg, ich sehe es. Genau, dann sind wir am nächsten Tag, sind wir sozusagen eingeschifft, also Kabine bezogen und sind dann abends um 6 ungefähr losgefahren, hatten dann einen Tag an See, der durchaus von den ersten Herbststürmen, auslaufenden Herbststürmen geprägt war. Also da war Bewegung und halt wenn so ein großer 2000-Mann-Kahn sich, also der ist 250 Meter lang, ist das Schiff. Und wenn das hoch und runter geht, sodass du das merkst, also ich habe doch, als ich in der Karibik war, habe ich glaube ich auch hier schon erzählt, da sind wir ja in einen richtigen Sturm reingeraten. Also kein Vergleich mit dem, was damals war. Also das war da war es so, dass du die Treppe runterlaufen konntest und quasi, weil der Druck von unten kam, quasi nur geradeaus laufen musstest, weil die Treppe dir einfach entgegenkam und andersrum auch.
Bist du nicht in der Nordsee auch mal in so einen Sturm geraten mit so einem Kreuzfahrtschiff?
Ja, das war mehr so eine Fähre, also die ja von, als ich hier in Eastbourne, wir hatten vorhin davon, in Eastbourne war auf dem Rückweg, sind wir irgendwie diese 20 Stunden Überfahrt von Harwich oder was nach Hamburg, hat dann 30 Stunden gedauert bei uns, weil die irgendwie, ja, die mussten nach Norden ausweichen, um so in die Elbe reinzufahren, dass die nicht irgendwie rechts an die Wand einfach gedrückt werden. Also nicht Wand, wie heißt das, Ufer. Mhm. Ja, Nee, und dann sind wir nach dem etwas wilden Seetag, irgendwie die Kinder waren in der Kinderbetreuung und als wir sind abgeholt haben, ja, wir mussten dann alle in das eine Zimmer gehen, weil im ersten Zimmer hat jemand gekotzt und im zweiten dann auch und wenn da jemand kotzt, dann darf halt kein kommen. Dann saßen die halt mit 80 Kindern in irgendeinem kleinen Zimmer, aber anstatt anzurufen, so, ey, holt euch eure Kinder ab, haben die es irgendwie knallhart durchgezogen, was auch irgendwie cool war. Und die hatten einen Riesenspaß. Also diese Kinderbetreuung muss der Oberfetz gewesen sein. Die konnten morgens kaum erwarten, dass sie jetzt endlich, seid ihr fertig mit Essen, können wir bitte in die Betreuung gehen? Okay, cool. Also war richtig gut. Sie waren am Tag, weiß nicht, zwei Stunden oder drei Stunden in der Betreuung. Und sonst waren wir schon gemeinsam unterwegs. Also wir hätten sie auch, glaube ich, 8 Stunden abgeben können. Aber wenn man dann gemeinsam in den Urlaub fährt, will man ja auch nicht die Kinder die ganze Zeit abgeben.
Ja.
Jedenfalls nicht alle. Also nicht alle wollen abgeben. Und habe ich jetzt jemanden unter Bus? Es war nicht meine Gattin, die ich unter den Bus geworfen habe. Und nee, also was du so an anderen Familien hörst, wie die, also wenn du dann die Kinder abgibst und dann redest du halt noch mit Leuten, die da gerade so rumstehen. Mhm. Und also, da hätte ich als Kind auch drauf verzichtet, da noch irgendwie mit denen Zeit zu verbringen. Die hatten halt offensichtlich keinen Bock auf ihre Kinder irgendwie im Urlaub. Die wollten dann Wellness machen und das und das und das und naja, gut. Hier der Viamark, ja. Und ja, die haben dann so eine Rallye. Also außerhalb von diesem Kids Club lag so eine Rallye. Dann habe ich mit den Kindern eine Rallye gemacht, sind wir durch das ganze Schiff gelaufen, hoch und runter. Und ich habe zufällig versehentlich diese Regel aufgestellt. Also bei so einer Rallye, da darf man ja nicht Aufzug fahren, das wisst ihr doch auch, oder? Und wir waren im 5. Stock und die geht aber bis hoch, weiß nicht, 14 Stockwerke oder so. Und dann läufst du halt auch mal ordentlich hoch und runter, um die Sachen zu suchen. Es gibt, das habe ich glaube ich auch schon erzählt, sehr leckeres Essen, viel zu viel, natürlich nimmt man zu, also irgendwie das, was ich ein bisschen abgenommen hatte, dadurch, dass ich mich für diesen Triathlon vorbereitet habe, komplett vernichtet. Am ersten Tag oder am ersten Landgang waren wir dann in Eidfjord. Mhm. Das ist so ein ganz kleiner 500-Seelen-Ort in so einem Fjord drin, total schön idyllisch gelegen. Habe ich euch auch ein, zwei Fotos geschickt und glaube ich auch ein Be-Real gemacht.
Ja.
Das war wirklich, also das war sehr süß. Das Lustige war, ich war vor.
Das ist doch ziemlich tief drin, oder? Da fährt man.
Ja, da fährt ewig rein.
Sehr tief in den Fjord rein.
Das Problem ist, wir sind dann um 18 Uhr losgefahren, da war schon dunkel. Als ich war schon mal da mit AIDA und da waren wir im August und da sind wir auch um 18 Uhr losgefahren und da standen wir, glaube ich, bis um 9 einfach da und haben die Landschaft angeguckt, hätten fast das Abendessen verpasst, was natürlich eine Katastrophe ist, wenn du mal eine von den 4 Mahlzeiten, die du am Tag so zu dir nimmst, auslässt. Und ja, also das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, der Ort. Da bin ich dann auch das einzige Mal immerhin 4,5, fast 5 Kilometer joggen gewesen und habe meine Füße noch kurz in den Fjord gehängt. Aber das war ähnlich schmerzhaft wie damals, als wir in St. Peter-Ording waren, Christoph. 3 Schritte reingegangen, es hat so weh getan. Und in dem Fjord, als wir damals im August waren, waren wir baden, aber es war auch nicht anders, nicht viel angenehmer. Also.
Das heißt, es ist jetzt schon ein bisschen kälter als bei uns vor 3 Wochen im Atlantik.
Ja, ja, und in so einem Fjord in Norwegen, der, ich weiß gar nicht, von was der gespeist wird, aber es war brutal kalt, das Wasser. Also Nordsee hatte, glaube ich, 16 Grad oder sowas, aber das hatte deutlich, also bestimmt weniger. Also 2 Schritte mit dem Fuß rein und die Füße haben halt richtig wehgetan. Das war,
na. Also der wird von einem Gletscher gespeist.
Ja, genau. Also kannst dir vorstellen, das wird, weiß nicht, 8 Grad vielleicht mit Glück haben. Oder so. Also gut, ist jetzt Ende vom Sommer. Der kühlt sich jetzt wieder noch weiter ab, sicherlich. Aber ja, war sehr unangenehm. Und da habe ich dir auch das Foto von diesem Haus geschickt mit der pinken Tür. Mhm. Das war, ja. Also waren viele so Häuser mit leuchtenden Farben und so. Also in dem Dorf hatte ich totale Ragnarök-Vibes. Also es war so richtig, Ja, und dann sind wir am nächsten Tag in Haugesund angelegt. Der, ich glaube, sie haben es immer die Wiege Norwegens genannt, weil da irgendein Harald 800 irgendwas.
Irgendein Harald, das wird wohl Harald Hofforge gewesen sein.
Ja, genau,
sein.
Der.
Irgend so ein Harald.
Irgendein Harald.
Ja, ich kenne mich mit der norwegischen Geschichte nicht ganz so gut aus.
Das ist ja dann schon wieder südlicher, oder?
Ja, ein Hauch. Also, ja,
genau. Yeah, aber das
heißt, du fährst diesen Fjord raus und dann ist es da.
Genau, aber das heißt, der ist quasi Fjord reinfahren war gleichzeitig die nördlichste oder seid ihr dann später noch weiter nach
oben? Nee, dann sind wir wieder runtergefahren.
Okay.
Ja, das war der nördlichste Punkt. Das war nicht sehr nördlich. Also sowas wie
wenn man nur 5 Tage Zeit hat und noch nach Deutschland zurück muss mit dem Schiff, ist das ja auch schwierig dann irgendwann, oder?
Ja, aber die fahren schon gemütlich. Also gerade aus dem Fluss, aus dem Fjord raus. Also das ist schon sehr kurvig, aber da ist der irgendwie, weiß nicht, 9 Knoten gefahren oder so. Dass er dann nicht zu lange da im Hafen rumliegt und Liegegebühren bezahlen muss. Und Haugesund ist auch echt eine süße Stadt. Sind wir auch ein bisschen rumgelaufen. Haben ein cooles Klettergerüst entdeckt. So ein langes, quasi breit gespanntes Netz, was 30 Meter lang, so, weiß nicht, 1 Meter mal 2 mal 50 Zentimeter über dem Boden gespannt war, so 4-5 Meter breit, wo man einfach so entlang klettern konnte obendrauf. Das haben die Kinder gemacht, bis sich leider unsere Große abgelegt hat und mal schön mit Nasenbluten von diesem Ding runterkam.
Oh nein.
Das möchte man ja dann auch so, Mist, du bist hier mitten in Norwegen, jetzt Nasen, was haben wir denn zum Kühlen da? Und ja, und wir haben ein leckeres.
Den Fjord, ganz einfach.
Ist aber weit bis da runter. Ja, wir waren dieser Fußball, und es hat ein sehr schönes pinkes Rathaus, was auch irgendwann mal zum schönsten Rathaus Norwegens gekürt wurde, was auch irgendwo da überall steht. Ja, so. Es ist sehr schön. Es war Sonntag, war natürlich nicht sehr viel offen, aber ja, und wir haben tollen Kaffee getrunken in Norwegen. Also das war richtig, also so Espresso, Cappuccino, richtig, also richtig gut.
Für nur 9,80 Euro das Glas, nehme ich an.
Ja, genau.
Nee, 4,50
Euro. Und das ging ja noch.
Also ich fand es jetzt nicht so krass übertrieben. An Bord vom Schiff hat, wenn du dir da auch so ein Edel-Cappuccino kaufen wolltest, hat es auch 3,90 Euro gekostet. Also.
Sind da eigentlich solche Touren angeboten, dass du dann irgendwo hingefahren wirst mit dem Bus oder sowas?
Genau, das hätten wir auch machen können zu irgendwelchen Wasserfällen oder du hättest auch eine Flugzeugtour durch den Fjord buchen können, dass du dann so den Fjord entlang fliegst oder sowas. Okay. Aber wir hatten jetzt gesagt, wir laufen da mal rum, wir erkunden das mal ein bisschen, wir wollen ein bisschen, meine Frau liebt es, in Supermärkte zu gehen in anderen Ländern.
Ja,
haben wir alle Supermärkte, die wir gefunden haben, sind sofort reingestürzt. Die anderen sind sehr gerne in so, wo du so Erinnerungsdinge, wie heißt das denn? Mitbringsel, Gedöns, Nippes, genau, kaufen Nippes. Kannst, reingegangen, da wurden da noch Sachen gekauft und ja, und ich hatte vorher schon einen Cupcake-Laden ausfindig gemacht, da haben wir da sehr, sehr gute Cupcakes noch gekauft und verspeist und dann sind wir wieder einen Tag zurückgefahren unter deutlich weniger Seegang, also das Schiff ist ganz, ganz sanft nach rechts und links gerollt, aber super langsam. Also wenn du nicht genau hingeguckt hast, hast du das nicht gemerkt beim Laufen. Erst als du dann wieder an Land warst und irgendwie anderthalb Tage noch Seegang oder Landgang hattest, wie mir das jetzt, ich saß heute Mittag in einem Call drin mit irgendjemandem, hab gesagt so, du tut mir leid, ich muss jetzt mal gerade ein bisschen aufstehen und hier rumlaufen. Mir ist so schwindelig.
Ich habe wegen so einen Harald gesund gehauen und jetzt habe ich das hier noch.
Genau, der Harald ist noch in meinem Blut, ich weiß nicht, was hier los ist, also ja.
Wie lang vorher habt ihr das gebucht oder wie lang vorher bucht man sowas? Lieber ganz knapp vorher oder lieber ganz lang vorher?
Da wir ja jetzt auf die Ferien angewiesen sind, haben wir das im März gebucht. Also wir haben das lange vorher gebucht gehabt. Und okay. Die Reise war auch ausgebucht. Also da gab's nichts mehr. Die war auch im März schon mal kurz ausgebucht gewesen. Wir hatten die entdeckt, dann war es weg. Dann kam sie noch mal kurz wieder. Und dann war sie auch relativ bald dann komplett weg und ausgebucht. Aber es gibt immer mal wieder Reisen. Gut, wir sind jetzt alle drei in der Situation, dass wir eben auf die Ferien angewiesen sind, dass man spontan irgendwie auch noch coole Reisen findet. Also meine erste AIDA-Reise, die haben wir, glaube ich, über 500 Tage im Voraus gebucht, anderthalb Jahre.
500 Tage?
Sehr krass. Ja, da waren irgendwie, die kamen da gerade raus, es war 2011, die kamen da gerade raus und mein Cousin hat dann irgendwie uns drei gefragt, ey, wie sieht's aus, New York, wollt ihr mit? Und ja, dann sind wir besagte Reise.
Psychologisch alles richtig gemacht. Gibt's da so Studien, die sagen, dass Vorfreude eine wesentliche Komponente von Urlaub ist und man das so machen soll.
Ja.
Ich mache es immer genau andersrum.
Ihr bucht doch immer irgendwie, also du hättest irgendwie letzte Woche angefangen, mal nach was zu suchen.
Also ich werde jetzt morgen wegfahren. Und ja,
ich wollte gerade sagen, bei dir ist trotzdem dauernd Vorfreude, weil du halt dauernd Urlaub fährst.
Ich werde morgen nur eine kurze, nur drei Übernachtungen. Aber das habe ich gebucht am Montag oder am Sonntag? Ich glaube am Sonntag, also jetzt vor drei Tagen oder so.
Aber euch war schon die ganze Zeit klar, dass ihr jetzt die drei Tage fahren würdet oder war das auch so Sonntag, oh ja, komm.
Nee, klar war, dass wir da fahren würden, war uns vielleicht zwei Wochen vorher und dann haben wir halt Ewigkeiten Booking und Airbnb und so kreuz und quer gelesen und uns nicht entscheiden können und das noch so vor uns hergeschoben, dass wir müssten aber was aussuchen, irgendwas müssten wir ja jetzt mal buchen und dann, ja, jetzt am Schluss dann gebucht.
Okay. Wo geht's hin?
Ins Allgäu, aber in eine Ferienwohnung auf so einem Bauernhof.
Okay. Das heißt, nächste Woche Geschichten aus dem Allgäu.
Ja, aber auf diesem Bauernhof war ich tatsächlich schon mal. Das ist nicht der mit den weirden Leuten.
Nicht? Ich dachte, du fährst ins Allgäu immer noch hier zu den Predigern.
Nee, da war ich nicht doch mein.
Das heißt, nächste Woche Geschichten aus dem Allgäu, die wir schon mal gehört haben.
Nee, da gibt's.
Soll ja manchmal vorkommen bei uns.
Ah, da gibt's, glaube ich, nicht so viel zu berichten dann. Da gibt's Esel zum Füttern und sowas alles und Traktor zum Fahren, aber ansonsten nichts, was man nicht schon gehört hätte.
Na dann. Ja, was gibt's noch zu AIDA? Die haben ja immer dann abends noch so Shows, wie das so in All-Inclusive dazugehört.
Da kann man auch ins Kino gehen und all so Sachen, oder? Ist da auch ein Casino drin? Was gibt's da noch alles?
Casino ist an Bord, Kino war jetzt nicht, aber sie haben auf der, also in diesem großen Theater, das sich über drei Stockwerke erstreckt, haben sie auch Filme gezeigt. Die haben wir aber jetzt nicht groß angeschaut, aber die eine Show war halt Queen und ich kümmere mich ja um die musikalische Früherziehung der Kinder und das heißt, Queen kannten sie und dann saßen sie halt da und dann sind da halt Sänger, die natürlich nicht so singen wie Freddie, aber die halt die Queen-Lieder, die sie kennen, dann laut singen und die Musik ist aufgedreht und es rockt hart und den Bass kann man fühlen und es wird getanzt und das fanden sie schon sehr beeindruckend. Also die saßen beide wirklich mit offenem Mund da. Der Kleine war es ein bisschen laut, da habe ich dann die Ohren zugehalten, aber sie waren beide gefangen von der Show. Also es war richtig, richtig cool. Und ich glaube, noch eine andere Show haben sie geguckt, die dann halt um 7 anfängt. Weil unsere da nicht so gut sind, wenn es mal spät wird, dann am nächsten Tag immer noch den Tag gut zu überstehen. Das ist, wenn der Schlafrhythmus durcheinander gebracht wird, ist die Laune schnell sehr im Keller. Deswegen gucken wir drauf, dass das nicht so krass passiert.
Kosten solche Sachen eigentlich extra auf der AIDA? Also ich war ja noch nie auf so einer Dings. Also wenn du ins Kino gehst oder zu so einer Show oder so.
Nee, Shows sind mit dabei. Es gibt normale Buffet-Restaurants, die kosten nichts. Und während des Essens ist auch Getränke, also Bier, Wein, Softs, also Fanta Cola, Sprite, Sprudelwasser und irgendwie drei Säfte inklusive. Alles Essen natürlich. Dann gibt es so besondere Restaurants. Irgendwie eins von Rossini, irgendein Koch, den ich vermutlich kennen sollte.
Es gibt Rossin oder Rossini?
Rossini.
Okay, den kenne ich
nicht. So ein Sushi-Koch gibt's, also ein Sushi-Restaurant gibt's. Das kostet auch extra und ich glaube noch irgendein so ein Fleischpalast.
Und diese Landgang-Sachen, die kosten extra, gell?
Wenn du da, genau, wenn du da so eine Tour machen möchtest, die kosten auch extra. und also für mein Gefühl schon, also die sind schon manchmal garstig teuer. Wir haben aber auf der Karibik-Tour damals, haben wir auch zwei, also wir sind nach Washington gefahren und wir haben dieses Rumfahren die Bermuda gemacht, wo wir irgendwie mit Goslings auf einem Katamaran umhergeschippert sind und uns einfach haben zulaufen lassen, was ich ziemlich einen grandiosen Ausflug fand. Da war doch, weil das erste Mal war, war von denen irgendwie der Markenbotschafter dabei und also so, so die Großkupferten und die haben halt alles dabei gehabt und wir haben halt diesen Family Reserve, den ganz teuren, habe ich einfach irgendwie, weiß ich nicht, glaube ich, eine halbe Flasche oder so. Also ich habe mich, wir haben uns alles so vernichtet an dem Tag auf dem Boot. Aber gut, hier haben wir jetzt halt keine Ausflüge gemacht, weil irgendwie in Norwegen, wenn dein Kind unter 1,30 Meter ist und unter 36 Kilo wiegt, dann hast du einen Kindersitz mitzubringen mit Rückenlehne. Und wir sind mit dem Zug nach Hamburg gefahren. Und dann zwei Kindersitze mitnehmen. Wir hatten schon drei Koffer dabei, was irgendwie mit zwei Erwachsenen schon schwierig ist.
Ein Kindersitz habe ich mal gemacht im Zug. Ist eigentlich ganz geil, weil kannst du einfach auf den Sitz stellen, Kind draufsetzen.
Ja.
Verstaut sich ganz gut.
Im Zug kein Problem, aber dazwischen so. Weißt du, dann ist blöd. Hamburg Hauptbahnhof raus, dann zur S-Bahn runter, dann mit der S-Bahn, okay, da ist wieder cool, aber die war voll, das heißt, wir mussten stehen
mit so einem Sitz,
in der Hand, zwei Koffer, Kinder dürfen nicht irgendwie durch die Gegend fliegen, die haben natürlich Scheiß gemacht und haben mit dieser Stange sich rumgedreht, die anderen Erwachsenen standen drumherum so, oh Gott, die Kinder sind noch nie zugefahren, ja, sind sie noch nicht, oder S-Bahn, ja, oder vielleicht dreimal, und dann aber von der S-Bahn-Station zum Hotel, den Viertelstunden-Spaziergang mit zwei Koffern und Kindersitz.
Nee.
Genau, also deswegen hat das haben wir nicht gemacht. Aber man hätte da Ausflüge machen können. Genau, Getränke außerhalb kosten. Ich habe wir haben zweimal Cocktails getrunken. Einmal hat meine Frau einen Hugo getrunken, der wirklich einen hohen Säureanteil hat. Also es war einfach saurer Wein. Das war ganz seltsam. Also Wein mit Zitronensaft oder Limettensaft oder keine Ahnung, irgend sowas und kein oder kaum Holunder. Ich hatte an der Stelle entdeckt, dass der irgendwie 5 cl hier unser Lieblingswermut aus der Flasche mit dem roten Deckel Campano Antica Formula 6,50 Euro gekostet hat. Fand ich eigentlich einen ganz fairen Preis. Und hab den getrunken und der ist natürlich gewohnt gut, auch wenn er auf nasse, dürftige Eiswürfel geht. Mhm. Ist jetzt meckern auf Cocktail-Nerd-Niveau, ich weiß, aber. Und dann habe ich noch einen Negroni getrunken, der einfach nicht balanciert war. Also der.
Kriegt man denn das hin?
Das war
erstaunlich.
Und es war ein also ein Rum-Negroni. Aber der war, also ganz viel Campari, ja, Wermut, Spirituose hast du auch geschmeckt, aber du hast halt die drei Sachen geschmeckt. Und es war halt kein runder Drink. Also ich habe die Sachen einzeln schmecken können, aber so dieses Zusammen, das war einfach nicht. Und da habe ich später noch mal ein bisschen so in der Nähe der Bar gestanden und beobachtet, wie die das machen. Die arbeiten super schnell, auch gefühlt sehr präzise, viel Free Pour, was natürlich sowas dann auch mal, also gerade so ein Drink, der auch auf Nuancen lebt. Und es wird halt nichts probiert. Also es wird halt nicht geguckt, so bin ich überhaupt noch in der Nähe von dem, was ich da eigentlich haben will. Es wirkt so, die haben die Drinks alle gelernt, wie die funktionieren. Und die können, ich bin mir auch sicher, dass die alle präzise mit so einem Free Pour, wenn du da Tests machst, da treffen die ihre Marken 100%. Aber gefühlt wissen sie nicht, was sie tun. Und das fand ich echt ein bisschen schade. Also wer geile Drinks will,
hier nicht auf der AIDA.
Nicht auf der AIDA. Ja, oder du musst halt sowas machen. Das habe ich beim letzten Mal gemacht, als ich da gefahren bin. Ich habe mir einfach ein Brandy auf Eis bestellt und ein Glas Dom Benediktin und habe es halt selber gemixt.
Ja.
Und dann machst du dir einen schönen B&B. Da gucken sich natürlich auch seltsam an, so ein Brandy auf Eis. Wir machen einen Brandy normalerweise warm. Ja, nee, Finger weg, mach den kalt und gib ihn mir.
Und dann vor seinen Augen zusammenschütteln.
Und dann zusammenschütteln.
So, fertig.
So geht das. Hier, probier mal.
An der Bar.
Lecker vor seinen Augen. Ja, das war schon sehr lustig. Und dann kannst du dir nämlich noch einen zweiten Brandy bestellen und hast noch den Rest von deinem Dom, den du da zuschütten kannst. Hast zwei ganz tolle Drinks gehabt. Oder teilst du mit irgendjemandem. Also, wie gesagt, aber das Gefühl hatte ich schon bei jeder Tour mit denen, dass die Drinks okayisch sind, aber nicht das, was wir gerne von Drinks haben möchten. Aber gut, wir sind da vielleicht auch ein bisschen
versnobbt. Aber auch.
Ja, genau. Was mich gestört hat, war das nasse Eis. Also dieses so ein, weißt du, nicht mal Würfel, also nicht mal irgendwie so eine, wie heißen die Maschinen, die man immer haben will? Hoshisaki, genau.
Hoshisaki, genau.
Genau. Sondern, ja, halt, ja, weißt du, so Hohlkegel, irgendwas.
Ja, was? Dann halt direkt aus der Hohlkegelmaschine, nicht nochmal doppelt gefrostet, das genau. Ist das Problem, ja.
Okay, aber ich habe auch gesehen, dass die meisten Drinks, die sie raushauen, sind halt welche mit viel Saft und Schirmchen und so weiter. Und
das ist auch dann egal.
Ja. Genau. Ja, und wenn das ihre Crowd trinken will, finde ich es ja nett, dass sie mir für 6,50 Euro einen schönen Wermut hinstellen. Also,
ja.
Dann trinke ich den gerne. Und ja, ich bin ja auch nicht zum Saufen auf das Schiff gekommen.
Diesmal nicht.
Diesmal nicht, beim ersten Mal, beim zweiten Mal war das schon anders. Aber gut, obwohl, da kann ich mich auch schon ausnehmen, auch so. Ja, aber dann kannst du auch schon beim Abendessen anfangen zu saufen, weil du dir einfach mal 3-4 Bier reinstellst. Da ist doch einer von den Mitreisenden, der eigentlich, ich sag mal, geübt ist im Biertrinken von irgendeinem 16-Jährigen aus Bayern, der von irgendeinem Hof kam, so hart vernichtet worden. Der hat ihm nämlich immer einen mitgebracht und hat dann sein Bier aber irgendwie mit seinem Vater und seinem Onkel geteilt. Er musste immer mitreden. Also irgendwie hat er ihn ausgerechnet. Ich habe es nicht so ganz hinterher da angedeutet, dass er ihn betrogen hat. Also in Anführungsstrichen beim gegenseitig unter den Tisch trinken, betrügen, das ist ja auch so ein großer Quatsch. Ja. Und aber das war der Abend. Nee, aber sonst ich finde es wieder eine sehr schöne Art zu reisen. Du kommst halt dann zu unterschiedlichen Zielen und hast dein Hotelzimmer immer dabei. Und für mich eben ist dieses Seetag so, heute ist nichts. Du musst nicht von Bord gehen, weil du bist ja in einer Stadt, wo du vielleicht nie wieder hinkommst, um dir was anzugucken, was irgendwie besonders ist, sondern so, nee, ist es nichts heute. Du kannst dann, weiß ich nicht, mit deinen Kindern irgendeine Rallye machen. Oder du setzt dich irgendwie vorne hin und guckst einfach raus, wo das Schiff hinfährt und liest in deinem Buch ein bisschen weiter und döst dann ein bisschen. Das, finde ich, ist eine tolle Art zu reisen. Und oder du gehst hoch aufs Sportdeck, genau. Es gibt noch ein Sportdeck, weil du vorhin gefragt hast, was noch so kostet. Dann gibt's uns.
Da wir das hier mit deinem Gewicht ja jetzt schon gehört haben, wissen wir, dass du nicht auf dem Sportdeck
bist. Ich war einmal joggen. 4,77 Kilometer hier Eidfjord.
Ja, aber nicht am Sportdeck.
Nee, am Sportdeck war ich nicht. Aber die anderen waren immer fleißig auf dem Sportdeck. Ich habe mich um die Kinder gekümmert. Hey.
Ja, was ist denn auf dem Sportdeck? Sind da Tennisplätze oder
was? Nee, oder so was groß ist da? Nicht. Nee, das, also es gibt oben, wo ein kleiner Basketballplatz ist und so ein Mini-Fußballplatz. Und dann gibt es so einen Jogging-Parcours, der irgendwie
aber 120 Meter. Aber da sind 2000 Menschen drauf.
Ja.
Da ist doch Bums voll da. Oder,
nee.
Oder ist da niemand?
Es verläuft sich.
Macht niemand Sport.
Es verläuft sich. Also am ersten Tag war halt super, dass es ein bisschen gewackelt hat, aber waren auch einige in ihrer Kabine einfach geblieben. Und sonst, dann sitzen welche es gibt irgendwie 10 Bars an Bord. In irgendeiner Bar sitzt immer jemand, sitzen Leute. Ein paar sind im Casino, ein paar sind diese ganz vorne und gucken nach vorne raus. Ein paar machen, also es gibt diesen Basketballplatz und dann gibt es halt noch so ein Fitnessstudio mit so einem Laufbänder und so Gewichtdings und so einer, ja auch so ein Boden mit Spiegel, wo du irgendwelche Tanzübungen machen kannst und ja, Laufbahn. Und
sind da dann auch Leute?
Also da sind immer Leute. Und okay. Gerade wenn du nachts, also ich war abends oft noch mal unterwegs und bin einfach so ein bisschen durchs Schiff gestromert und habe mich irgendwo hingesetzt, gelesen und wieder weitergelaufen. Und da bin ich auch immer beim Sportdeck vorbei, weil da konnte man sich mal kostenlos Wasser zapfen. Und da ist dann halt die Crew und die, weiß ich nicht, die Tänzer und so, die dann irgendwelche neuen Tänze für den nächsten Tag einüben oder Crewleute, die Sport machen und so weiter. Dann gibt's zwei oder ein kleines Geschäft, wo es irgendwie ein paar Klamotten gibt und ein bisschen Nippes und Parfum und da die ja eben nicht Da die auf hoher See sind, fällt das ganze Steuerthema natürlich weg. Aber um Sachen aufs Schiff zu kriegen, kostet natürlich auch, also deswegen viel Geld kannst du nicht sparen. Dann ist da eine Galerie, wo du irgendwelche Bilder kaufen kannst. Bei dem einen Künstler, den wir irgendwann mal schon mal gesehen hatten, wussten wir halt die Seite und haben dann geguckt, irgendwie das Bild auf dem Schiff wäre halt, weiß ich nicht, 20 Euro günstiger gewesen, als wenn man es bei ihm über die Webseite bestellt. Aber sie empfehlen, dass sie es einem dann schicken, weil es dann versichert ist, weil wenn du dann so ein 400-Euro-Gemälde dir irgendwie in den Koffer steckst und es leider verknickst und kaputt machst. Deswegen schicken sie es dir lieber, das kostet 30 Euro und damit ist halt der Gewinn, den ich, Gewinn in Anführungsstrichen, den ich mache, weil ich es auf dem Schiff gekauft habe, dann auch wieder dahin. Und ja, dann machen die einmal am Tag oder auf Seetagen gibt es dann manchmal eine Versteigerung, dann werden irgendwelche Bilder versteigert und das ist auch immer lustig, einfach da zu sitzen. Da sitzen dann auch immer viele Leute und gucken sich das an, wie dann irgendwie drei Leute um irgendein Bild steigern und die machen dann, traditionell gibt's immer so Blind Dates. Das sind dann Bilder, wo du halt vorher nicht weißt, was für ein Bild du ersteigerst. Fängt bei 10 Euro an und dann fängst halt an und die Leute ersteigern und dann hast du am Schluss irgendein Bild ersteigert. Also diesmal hatten sie einen Ritzi dabei und auch eins von dem Künstler, den wir jetzt beobachtet hatten. Das hätte sich schon gelohnt. Das war, glaube ich, ein 300-Euro-Bild auf seiner Webseite, was dann für 180 weg oder 170 weggegangen ist. Also da lohnt sich dann schon. Bei den anderen ist es halt die Möglichkeit, eben ein Bild auf See zu kaufen. Mein Cousin hat mal so ein Blind Date gewonnen und hat ein James Ritzi-Bild. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Nee.
Der macht so Pop-Art-Sachen, wo so ein Bild ist und dann ist aber quasi Elemente von dem Bild nochmal oben erhöht draufgeklebt mit so einem Abstand von 5 Millimetern oder so. Und dann hat es so dreidimensionalen Look. Aha.
Ah ja, okay, ja, die Bilder kommen mir irgendwie bekannt vor.
Hat man schon mal gesehen, bestimmt.
Ja, ja, schon mal gesehen.
Und ja, aber da hat der halt irgendwie durch Zufall einfach mal gesagt, okay, heute sind es, weiß ich nicht, 150 Euro, die ich maximal ausgebe und hat dann einfach bis 150 gesteigert oder am Ende hat, glaube ich, 170 ausgegeben oder so und hat dann halt so einen kleinen 9x9 Zentimeter oder 15x15, weiß ich nicht, großen Ritzi jetzt bei sich in der Wohnung hängen. Ja, genau, es gibt noch einen ganzen Spa-Bereich mit Sauna und Wellness und Maniküre und Pediküre und Gedöns, was da auch alles mit Aufpreis buchen kannst. Ich meine, als wir in der Karibik waren, war Sauna zumindest noch inklusive, ist es jetzt nicht mehr. Außer wenn du irgendeine besondere Kabine oder Boni-Sachen buchst. Mhm. Genau, du kannst auch so eine Getränke-Flatrate buchen, aber damit die sich lohnt, musst du halt schon also
ordentlich saufen.
Hart ans Glas gehen. Ja, also wir haben uns jetzt nicht zurückgehalten. Ja, ich hätte das eine oder andere Mal irgendwie mir Flüssigkeit so kaufen können. Ich bin halt dann immer in diesen Fitnessbereich gelaufen, habe eine Flasche dabei gehabt und mir die wieder aufgefüllt. Aber ich wäre im Leben nicht auf, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, was das extra gekostet hat, aber es hat halt, und du musst halt immer für die ganze Kabine nehmen. Und wenn ich dann irgendwie 60 Euro für 5 Tage, dass meine Kinder so irgendwie sich dreimal oder ein oder zweimal am Tag für 1,50 € ein Wasser kaufen können. Also das, ja, das ist halt Käse. Also für uns geht es nicht auf. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es für andere Leute aufgeht und auch, dass es für manche einfach dieses, okay, ich zahle diese Strafgebühr und mir ist es halt einfach egal, ob ich jetzt trinke oder nicht trinke. Und weil man vielleicht, wenn man das nicht hat, immer so das Gefühl hat, so, oh, jetzt noch ein Drink, aber eigentlich ist ja blöd und es kostet ja wieder so viel und ja, da ist dann jeder anders. Genau, also so war unsere Tour da, AIDA-Tour. Mir macht Spaß. Ich glaube, das hört man, und wenn man die alten Sneakpot-Folgen kennt, wo ich das erzählt habe, ist einfach für mich eine sehr schöne Art zu reisen und ja, ich kann es empfehlen.
Cool. Du warst vor Ort auf einem Konzert oder in einer Musikveranstaltung und der Christoph war derweil hier auf einer eben solchen.
Igor. Jetzt ist der Christoph nur leider schweigsam. Er hat, glaube ich, eben irgendwo hingeschrieben, ja, dass er nicht da ist. Ah. Wir müssen jetzt die Lücke einfach
ist natürlich, so tun. Ja, jetzt sehe ich es auch. AFK, okay.
Ja,
das fuck. Dafür steht, glaube ich, AFK, oder?
Ja.
fuck.
Sehr schön. Ich mache mir hier so eine goldene Brücke hin zum Igor. Mit mehreren Rs. Meine Frau kann ja kein R rollen. Obwohl sie aus Bayern kommt.
Aber macht man das dann nicht immer? Ist das nicht, gehört es nicht zur Geburt dazu?
Dachte ich, aber dann ist sie wohl irgendwie da, was das angeht, nicht richtig zusammengesetzt worden. weil das ist natürlich gewissermaßen ein schweres Problem, wenn man da in der Gegend aufwächst und das ja. R nicht rollen kann.
Ja, das stimmt.
Und dann lernt sie in mir so einen Preußentypen kennen, der, wie ich es jetzt schon dreimal demonstriert habe, ein R ganz gut rollen kann.
Ja,
in der Tat. Und dann, ja, das ist gewissermaßen immer sehr lustig. Das. Aber sie mag es nicht, wenn ich ihren Dialekt nachmache. Das ist, glaube ich, generell so ein Ding, dass die Leute, deren Dialekt nachgemacht wird, das nicht mögen, wenn einer das macht, der es nicht ganz perfekt hinkriegt.
Genau, wenn das vor allem nicht gut kann.
Ja, weil ist aber, glaube ich, auch inhärent, dass, also, du kannst Dialekt Nachmachung wahrscheinlich so gut können, dass du andere Leute überzeugen kannst, die nicht selbst diesen Dialekt sprechen. Aber
die lachen Leute, dann mit, weil du das halt so lustig nachmachst und dann.
Genau, aber den Dialekt von den Leuten, die du nachmachst, die kriegst du nicht überzeugt. Das ist, glaube ich, irgendwie immer so. Oder vielleicht täusche ich mich auch.
Weißt du, bei wem es mich interessiert, ob er gut Dialekte nachmachen kann?
Jetzt, jetzt kommt's.
Igor! Wir moderieren hier seit 3 Minuten die Lücke zu, die wir uns leider geschaufelt haben, als wir den Übergang zu dir gemacht haben und dann Schweigen war.
Ja, ich habe es geschrieben. Ja, ich habe viel zu viel Eistee getrunken. Ich musste jetzt kurz austreten. Allerdings zu dem Thema eben. Ich hatte ja früher so einen Kollegen aus Sachsen, den ich vorhin schon mal genannt habe, der mit dem Hundefängerauto. Und der war auch in anderer Hinsicht, gab es über den Geschichten zu erzählen. Und da habe ich meinen Schweizer Freunden, hatte ich irgendwann mal Geschichten von dem erzählt und hatte dann auch, und das kann ich ganz schlecht, eben auch auf Sächsisch. Und das fanden die ganz köstlich, aber es war wirklich ganz schlecht, weil ich kann das nicht gut. Und das war dann bei den nächsten Malen mir immer ein bisschen unangenehm, weil immer, wenn wir die gesehen haben, dann Jahre später wollten die immer, dass ich wieder Geschichten von dem Sächsischen lustig erzähle. Und ich mir so, nee, ich kann das gar nicht gut. Naja, da ist man sowas drin dann. Aber die Schweizer fanden es überzeugend.
Ja, die wohnen auch weit genug weg, als dass sie es nicht so genau beurteilen können.
Ja.
Wobei der, was ist der Janosch für dich? Ich krieg's nicht hin.
Mein Schwibschwager.
Schwibschwager, so ist es. Ja. Genau. Mhm. Ja, Grüße gehen raus. Der ist ja zumindest nicht weit. Also der müsste ja Sachsen noch einigermaßen beurteilen können, weil der kommt ja zwar nicht von dort, aber aus der Nähe.
Ja, das waren aber richtige Schweizer.
Achso, das waren andere, okay.
Janosch ist ja mittlerweile auch auf dem Weg dazu, ein richtiger Schweizer zu werden. Ich glaube, es ist fast geschafft. Ich weiß nicht, wie cool der aktuell stand, aber es ist so in den letzten Zügen. Ja. Nee, aber das waren geborene Schweizer, die das betraf.
Okay.
Ja. Igor. Ich war auf dem Igor-Konzert in der Butch Cup bei dir um die Ecke.
Ach, warte.
Bob.
Da ist er hier und sagt nicht Hallo. Ist ja ein Skandal.
Ja. Lag daran, dass ich bin auch ziemlich knapp nur. Also ich bin praktisch genau pünktlich in die Halle gekommen, weil ich vorher nämlich noch eine Probenahme in Bad Homburg hatte. Das hatte ich so gelegt und das hat irgendwie länger gedauert und dann bin ich wirklich nur knapp zur Butch Cup gekommen. Und ja, das war wieder, wie soll ich sagen?
Gehst du mal allein dahin oder nimmst du deine Frau mit zu Igor?
Nee, ich gehe ja gern alleine zu Konzerten.
Okay.
Ja, fast immer eigentlich. Nee, meine Frau geht nicht zum Igor-Konzert mit. Ist ja gar nicht ihre Musik, aber ich mag es auch eigentlich. Das mache ich schon eigentlich extrem lange so. Also bestimmt schon 20 Jahre so. alleine zu Konzerten zu gehen, weil ich da, ja, da kann ich so auf mich wirken lassen und bin so ganz frei in dem, was ich tue, ob ich jetzt mal in den Moshpit gehe oder nicht oder wann es mir langt oder ob es mir langt. Und man kommt natürlich auch leichter vor, gell? Es ist schon, wenn man alleine ist, kann man sich halt schon leichter so ein bisschen durchmogeln. Ist ja schwieriger, wenn man zu mehren ist. Ja, ich kam genau pünktlich an, als gerade die erste Vorband anfing. Es war so eine recht lustige Black-Metal-Band, die ja lustig maskiert kam. Die hatten solche goldenen Masken mit Strahlen und mit Hörnern und so. Es war ein bisschen exaltiert, aber sie haben ganz coole Musik gemacht. Also es war ganz cool. Die nannten sich, oh Gott, ich habe es schon wieder gesehen, Imperial, keine Ahnung. Ich habe es mir nicht gemerkt. Imperial Triumphant hießen die. Und dann kam eine zweite Vorband, beziehungsweise dann kam erstmal Umbaupause und dann wurde ziemlich harter Techno gespielt. Da wurden dann so Computer auf die Bühne gefahren und eine Leinwand wurde mit ja, so DOS-Fenstern und sowas bespielt und sowas. Und ich habe dann ein bisschen gegoogelt, was die nächste Band ist. Die nannte sich Master Boot Record. Und
das ist ja Computerscherz.
Ja, ja, total. Und da stand dann, was ich so gelesen habe, ja, ist irgendwie so ein italienisches Musikprojekt und das irgendwie so, die Story ist die, dass es gar keine Musiker sind, sondern dass praktisch die Musik von einem Computer erdacht wird oder irgendwie sowas. Also es ist, ja, irgendwie strange, keine Ahnung. Und
also AI-Musik oder was?
Naja, nee, nicht so richtig. Es war, also zu diesem Zeitpunkt war es halt noch so eigentlich richtig harter Techno, also so, was so in den 90ern lief, aber so auf so die harte Methode, ja, also so, ich kenne mich da nicht so gut aus, ob das Schranz war oder so, aber so in die Richtung ging das. Und irgendwie dachte ich, okay, ist es das jetzt schon? Hören wir jetzt da diesem Computer zu, wie er uns mit Techno beschallt, ist jetzt auch nicht so innovativ. Und dann hatte ich mich schon damit abgefunden, okay, das scheint das zu sein, ja, okay, ist halt ein Gag. Und dann kam aber tatsächlich ein Musiker dazu, und die haben dann mit dem, was aus dem Computer kam, halt zusammengespielt. Und dann war es schon auch im weitesten Sinne so, das hatte Black-Metal-Elemente, also es war einer, der dann am Computer rumgedoktert hat, ein Schlagzeuger und ein Gitarrist, also ein E-Gitarrist. Und es war dann, das hatte so Black-Metal-Anleihen, aber war dann zwischendrin auch so, ja, ich würde jetzt sagen Synthesizer-Musik, also es war halt irgendwie Computermusik oder elektronische Musik, mit einem schon starken Einfluss so aus der klassischen Musik oder aus der Barockmusik eigentlich eher. Unheimlich eingängig, also hat wirklich Spaß gemacht. Und was auch Spaß gemacht hat, war, dass auf dieser Leinwand dahinter wurden halt immer solche Computer, ja, wie soll ich sagen, im Endeffekt wurden da Filme gespielt, die so gerade meine Generation oder unsere Generation so nostalgisch berührt hat, was zum Thema Computer. Also da wurde zum Beispiel bei einem Lied hat man die ganze Zeit so einem DOS-Fenster zugeschaut, in dem so eine, wie nannte sich das damals? Haben wir alle stundenlang reingeschaut, unheimlich beruhigend, so eine Defragmentierung. Geld, toll. Und dazu eben eine schöne, schon auch treibende, coole Musik, und dann schaut sie diese Defragmentierung zu. Das hat wirklich was, was Meditatives gehabt, also fand ich sehr cool. Dann auch eins, wo man so Szenen aus Doom, also man hat im Endeffekt jemanden beim Doom-Spielen zugeschaut und Und dann aber auch so Gags, also wo man dann so so DOS-Fenster und man sieht da irgendwie, wie jemand irgendwie eine Datei ausführt, die sich irgendwie virus.exe oder irgendwie sowas nennt, was jetzt so, nein, tu das nicht. Und ja, und dann eskaliert das halt virusmäßig. Und es hat aber irgendwie zum Lied gehört dann auch, ja. Also es war dann, das Lied hieß dann auch irgendwie virus.exe.doc. Keine Ahnung, kenne mich da nicht aus, oder BAT. Und also das ist ein cooles Projekt, hat mir wirklich gefallen und höre ich seitdem sehr viel, kann man sehr gut zum Arbeiten hören, weil es eben ohne Stimme ist, also ohne Gesang.
Wie hieß das nochmal? Blur, nee, was?
Master Boot Record.
Ah, Master Boot Record, ja, ich hab's schon
vergessen. Und also das ist wirklich cool, macht wirklich Spaß und ist sehr eingängig, also sie machen halt sehr eingängige Melodien, ich bin der Meinung, das sind Barockmelodien, aber ist ja, ja, so what. Passt ja dann gut zu Igor. Also ist wirklich cool. Also weißt, kann man ruhig
Musik
mal rein.
Macht Igor nochmal?
Na, das kann man gesagt? Igor war ja dann als Hauptgruppe, das kann man bei Igor nicht so leicht sagen, was die machen. Eigentlich machen die Metal Barock, aber die machen ja im Endeffekt, gehört es bei denen ja zum Konzept, dass die fast nicht einer Musikrichtung zuzuordnen sind. Also das, weil das halt so eine Mischung aus so vielem ist, also so auch so so Ethno-Volksmusik-Anteile hat es. Aber es ist schon und gerade jetzt live.
Du hast immer mehr Knoten in meinen Kopf. Barock, Musik, Ethno, Volksmusik.
Ja, genau. Die machen gerne solche.
Als nächstes sagst du Barockenroll oder so.
Ja, genau. Die machen gerne so, so Instrumente aus so Volksmusiken. Ja, sie haben dann irgendwie so eine türkische, komische, gitarrenähnliche Laute oder so. Ich weiß nicht, wie das heißt. Oder irgendwelche Tuten und ja, irgendwie sowas, gell? Und live geht das natürlich nicht alles, ja? Also das ist bei denen in ihrer in den Studiowerken, da ist die sind sehr überfrachtet mit sowas, da ist dann auch ein Chor und ein ja, und diese ganzen Instrumente und elektronisch natürlich auch viel. Also sie haben schon auch so einen Industrial Techno Anteil. Und halt zwei HauptvokalistInnen und die waren jetzt auch dabei und zwar ein im Endeffekt ein Deathcore-Growler und eine Opernsängerin, die unheimlich gut miteinander harmonieren und ja, einen krassen Drummer mit Double Bass, der sich wirklich krass einen abtrommelt. Ja, und halt Gitarrist und Synths und sowas. Aber es war schon auf die SängerInnen stärker zentriert, als das bei dem Studiowerk ist. Aber es ist wirklich ein großer Spaß und sehr unterhaltsam. Und sehr kurzweilig, hat wirklich große Freude gemacht und das Publikum ist krass abgegangen. Also es war, es hat gekocht. Aber super freundlich. Also ich habe, das habe ich fast noch nie erlebt, als es dann fertig war und das Licht anging, haben mich mehrere Leute angesprochen und mich gefragt, wie ich es fand und wie geil das ja war und haben High Five gegeben, wo ich mir dachte, völlig fremde Leute, so. Okay, warum nicht?
Cool.
Und auf dem Klo wurde ich auch angesprochen, obwohl da hatte ich das Gefühl, dass der mich anbaggern will. Aber der, weißt du, stehst am Pissoir und da kommt einer, stellt sich neben dich und fängt an, sich mit dir zu unterhalten, wie du es fandest, wo ich denn herkomme. Und er hat ja 4 Stunden Fahrt gehabt und so weiter und so weiter. Das war so, okay. Aber
war
total
da noch
nett.
Ein anderes, war da noch ein anderes Pissoir frei oder hat er sich direkt neben dich gestellt, obwohl noch weiter weg eins frei
gewesen
wäre?
Ehrlich gesagt, mehr? Weiß ich es nicht. Habe das Gefühl, da waren noch andere Pissoirs. Aber er war auch, also er war nicht, es war überhaupt nicht belästigend oder so, ja, es war sehr, sehr nett, also es war wirklich, ich habe mich auch gern mit ihm unterhalten, weil er war einfach sehr freundlich auch. Aber es war dann ein bisschen weird, als ich mich dann verabschiedet habe, weil es war eben so, eigentlich hätte man sich halt verabschiedet und sich die Hand gegeben oder so, macht man natürlich nicht, wenn man gerade am Pissoir steht. Habe ich auch nicht getan.
Besser ist das.
Genau, ich habe mich dann verabschiedet und noch eine gute Heimfahrt gewünscht. Aber nee, also es war einfach, das war so eine sehr angenehme, nette Atmosphäre. So, obwohl es halt super brutaler Moshpit war zwischendrin, war es wirklich sehr angenehm, sehr schöne Atmosphäre. Also ja, also Igor-Konzerte sehr lohnend, sollte man machen. Scheint ja auch nicht so viel zu geben, wenn die Leute von irgendwie 4 Stunden anreisen. Ich glaube, irgendwo aus den sogenannten neuen Ländern kam der.
Vielleicht aus Sachsen, vielleicht hättest du ihn nachmachen können.
Ich glaube, er kam aus Sachsen, ja. Naja. Ja, nee, aber Butch Cup, ich war zum ersten Mal in der neuen Butch Cup, in der sogenannten neuen Butch Cup. Ich glaube, seit 20 Jahren ist die jetzt neu oder so.
Nee, so lange ist das nicht.
Nee, so lange ist das noch nicht, gell? Ich muss ja sagen, so den Charme, den es früher hatte, hat es schon nicht. Ist ja auch größer.
Ja, nein, den hat es nicht, definitiv nicht.
Aber es funktioniert schon als Musik-Location. Also so von der Größe ist es noch okay, finde ich. Also es ist noch so gerade so. Ist für mich so die Schmerzgrenze. Viel, viel größer muss es nicht sein. Was ich nicht verstehe, ist, die haben ja auch einen Sitzbereich. Also so ein Balkon, wo man, nee, das nennen wir nicht so.
Oben?
Ein Rampo.
Oben?
So ein oben, genau. So ein hinten oben, wo man sitzen kann, wo ich mich schon frage, warum sollte man das tun bei so einem Konzert? Also, das verstehe ich ja bei Metal-Konzerten eh nicht, warum da Leute sitzen, die dann sehr weit entfernt und halt sitzend ein Metal-Konzert.
Ja. Keine Ahnung, ich wäre letztes Jahr auch sitzend auf Konzerte gegangen, als ich mein Knie kaputt hatte oder so.
Ja, wenn man halt nicht mehr so stehfähig ist. Also. Ich hab das tatsächlich auch letztes Jahr oder irgendwo, bei irgendeinem Konzert habe ich es, ach genau, bei Cradle neulich, da habe ich schon auch gemerkt, so, oh, irgendwann kriegst du Rückenschmerzen. So, bist nicht mehr der Jüngste. Aber trotzdem, also die sitzen bei einem Metal-Konzert, das finde ich ein bisschen weird.
Auf die Empore allein passen so viele Leute wie in die alte Patschka.
Krass.
Weiß nicht, ob das stimmt, aber so steht es in dem Artikel in der Rundschau, den ich gerade quer gelesen habe, um rauszukriegen, wann es war. Der Artikel ist vom 4. Februar 2019. Also noch nicht so lange her.
Ah, okay. Noch keine 10 Jahre. Ja. Nö, aber schon, also, und auch parken war überhaupt kein Problem. Hatte ich ein bisschen Befürchtung, weil ich so spät war. Aber ich habe einfach in der Straße, in der die Butch Cup ist,
Gewinner, ja, die Leute kommen mit der U-Bahn, das ist ja, also klar, wenn da Leute von Übersee, hätte ich beinahe gesagt, von
ja, die parken aber da trotzdem da, also, und ich habe in der Straße selbst, also, und auch bin ich ewig gewandert, also.
Ja. Nee, ich meine jetzt nur, das ist ja durchaus eine Frankfurter Location.
Ja, total.
Und der Frankfurter als solcher würde nicht mit dem Auto zu der Location fahren. Ja,
das natürlich
mit der U-Bahn.
Nicht,
nee. Und von daher hätte ich jetzt mit Parkplätzen erstmal keine Sorge gehabt.
Naja, aber wie viele Leute passen da rein? Das waren ja schon ein paar hundert, oder?
Ja gut, aber das ist im Industriegebiet, das verteilt sich, da kriegst du schon einen Parkplatz.
Ja. Ja, war ich erstaunt, habe ich auf jeden Fall leicht einen bekommen, war kein Problem. Und auch da war es so, haben vor mir halt welche geparkt und ich habe halt hinter ihnen geparkt und dann später, als wir wieder weggefahren sind, fuhren die auch gerade weg. Als ich so zu meinem Auto ging, haben sie mir halt zugewunken. Und ja, auch da, total nett. Also, wir haben nichts mehr zu tun gehabt, außer, dass wir voreinander geparkt haben.
Also ich habe gerade mal geguckt, wo die jetzt hier noch überall sind, Igor. In Deutschland.
Ich glaub, nicht so viele, gell? So höchstens
ich sehe jetzt leider keine Historie. Aber was noch kommt, ist nur noch Stuttgart, München, Berlin, Dortmund, Wien.
Ich glaube, mehr sind es auch in Deutschland nicht. Und ich glaube, ich habe es irgendwo geschaut. Es waren, glaube ich, in Frankreich 8 Locations. Es waren übrigens auch Franzosen da, standen direkt vor mir. Und in Deutschland eben die paar. Und sonst wird es dann schon, sind es immer so zwei pro Land. Also,
wo kommen die her?
Aus Frankreich. Ja. Aus Rennes. Was, wo ist denn Rennes? Habe ich noch nie gehört.
Oh, das Rennes ist ganz
oben in der Bretagne.
Oben links.
Ja, oben links, genau. Haben wir das gesammelt? Bei den Kennzeichen? Wissen wir nicht.
Ich glaube nicht.
Doch, haben wir.
Ja? Haben wir? Okay, sehr gut.
Wie stark seid ihr eskaliert? Mit dem Kennzeichen
in Norwegen ist halt geil, echt. Da hat jeder, jedes Auto gefühlt eine andere Herkunft. Da gibt es auch, weiß ich nicht, 400, weiß ich nicht.
Echt?
Ich habe so viele da oben gesammelt an einem Tag. Am zweiten Tag konnte ich dann nicht mehr so, da war ich dann nicht mehr, als ich alleine joggen war, das war halt super, da bin ich an jedem Auto angehalten.
Das nicht zu joggen? Konnte,
naja, oder ein bisschen langsamer gelaufen, dass man es ins Handy eintippen kann.
Krass, die haben 400 Zeichen.
Ich glaube, ich meine, ich habe das irgendwo, jetzt habe ich meine App
ja, nicht. Ja, ich sehe es gerade, 410 oder sowas.
Privat.
Aber das ja. ist ja vollkommen irre. Die haben halb so viele, wie Deutschland hat, aber haben nur ein 20stel der Einwohner.
Ja.
Das ist schon absurd. Das
sind zersplittert.
Ja, ich hab, ja. ja, im Endeffekt habe ich nur 18 in Norwegen gesammelt, aber irgendwie, ja. ja was der auch super ist bei hier Kennzeichensammler, neuer Trick, wenn Sperrmüll ist, stell ein paar Sachen raus und stell dich eine Stunde vor dein Haus. Da hast du Polen, echt? Bulgarien, Rumänien fertig.
Ah, okay.
Ja, du, aber Rumänien und Bulgarien und Polen, das hat man ja auch, wenn man Autobahn fährt, also. Rumänien habe ich mittlerweile 45%.
Echt? Was?
Ja.
Was?
Ja, Rumänien sind aber auch nur 42 Kennzeichen.
Kennzeichen, ja.
Die hat man schnell.
Ja, ich musste leider ich heute Sperrmüll raustragen und konnte nicht Kennzeichen notieren. Das war ein bisschen ärgerlich.
Wie viel habt ihr in Deutschland auch schon mittlerweile? 58 Zeichen. Deutschland habe ich 299, also 36%.
Wow. Wow, da habe ich erst 168.
109 habe ich.
Ja, krass.
Ja, meine Karte ist schon.
Dann immer wieder dieselben. Und dann siehst du so Cuxhaven, denkst dir so, Cuxhaven ist echt weit weg von hier. Habe ich aber schon 5-mal gesehen. So bringt er dann auch nicht weiter.
Nee, bei mir ist halt so der ganze, ganz Ostdeutschland. Also in Thüringen habe ich ein paar, aber so Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen habe ich quasi nichts. Ja. Und Bayern, Hessen, Ruhrgebiet, Saarland, das ist schon ordentlich vertreten.
Hey, ich habe Berlin, Bremen und Hamburg zu 100%. Das war schwer.
Ja. Das habe ich auch. Ja. Ich hab Bayern 51%.
Wow. Und
Baden-Württemberg 58%.
Oh, die habe ich beide bei 28 und 29. Also das, oh, ja,
Hessen 63.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Rheinland-Pfalz
62. Hey, 66.
Ist doch klar, dass der Christoph das so besessen war. Also.
NRW 54, ja klar.
Was du erwartest.
Erstens, dass er es besessen macht und dann hat er halt auch den Job dafür, ne, wo er dann regelmäßig rumkommt.
Ja.
Ich sitze hier in meinem Homeoffice und sehe nichts. Also.
Ich war ja die Woche in Augsburg und in Stuttgart und bin ja große Runde gefahren.
Ich fahre immer, wenn ich dann auf der Autobahn fahre, dann sehe ich 5 Kennzeichen, versuche mir die zu merken, dann packe ich das Auto ein, nehme mein Handy raus und denke mir, ich weiß nichts mehr. Alle weg. Alle aus meinem Kopf gelöscht. Kann mich an keins erinnern.
Ja, ich mache das so wie dieses Teekesselchen. Dieses, wo man dann alle wieder aufzählt.
Ah, okay. Das sollte ich vielleicht auch tun.
Teekesselchen? Schwer fällt es mir nur bei so polnischen und bulgarischen. Weil da muss man sich ja wirklich Buchstaben merken. Bei den Deutschen merkt man sich ja in der Regel dann doch eher die Stadt. Also, wenn man halt weiß, was es für eine ist.
Ja. Ja, manchmal weiß man es auch nicht. Wenn
irgendwie so manchmal weiß man es auch nicht, aber häufig.
Manchmal hat man so eine Ahnung, was es sein könnte. Mhm. Und dann, wenn man es dann einträgt, stellt man fest, oh, war es gar nicht, ist was anderes.
Ja, genau.
So,
ganz anders, am anderen Ende der Republik, ja. Stimmt, aber gerade diese, also ich habe so eine, als ich nach Augsburg gefahren bin, bin ich auch zum Teil Überland gefahren. Und da bin ich durch irgendwo, wo war denn das? Oder was? War es schon auf der Alp? Ich weiß nicht, da bin ich irgendwie durchgekommen, wo gefühlt jedes Kaff ein neues Kennzeichen hatte. Ebenso wie unser Obernburg-Kennzeichen, also solche Zusatzkennzeichen.
Ja.
Das war ziemlich absurd, aber dann auch, ja, auch ein, also, was war denn das mit D irgendwas? Hier Dingolfing-Landau, okay, das ist jetzt noch nicht so abgefahren. Ach, keine Ahnung. Also da waren absurde. Ja, oder hier Bad Mergentheim hat ja eigenes Kennzeichen und sowas. Also, solche Sachen, von denen man nie was gehört hat. Ja, aber cool. Ja, mir macht's Spaß.
Ich habe neulich das früher hier verwendete Kennzeichen FH gefunden für Frankfurt Höchst, was irgendwie
echt? Das wusste ich gar nicht.
Bis kurz nach meiner Geburt
Okay.
In diesem Kreis musst du einen alten Traktor finden oder so, wo noch FH hinten drauf ist. Sonst findest du das nicht mehr.
Das heißt, das ist nicht wieder neu aufgelegt worden.
Genau. Und zwar seit irgendwie Anfang der 80er, glaube ich.
Ja, das war ja dieses, was wir jetzt haben, Obernburg. Das kenne ich ja auch aus meiner Kindheit von Traktoren. Das war eben, die ganze Zeit war das eben nur so als Relikt von, ich glaube, bis, ja, wie du sagst, glaube ich, bis 1978 oder 79 gab es das. Bis zu dieser Reform, bis hier dieser Verwaltungsreform. Und dann gab es es nie. Und deswegen habe ich es ja jetzt auch wieder, weil es eben so Kindheitserinnerungen für mich sind.
Ja.
Weil die halt jetzt wieder aufgelegt wurden. Obwohl tatsächlich in meinem Heimatort, da ist es nicht wieder aufgelegt. Es ist nur im Landkreis Miltenberg wieder aufgelegt und nicht im Landkreis Aschaffenburg. Das ist ja, weil es war ja so überlappend. Das heißt, die Pflaumheime können sich es nicht drauf machen.
Ah, oh, so ein Ärger.
Ich habe jetzt mal geguckt, auf der, wo wir gerade bei Landkreisen im Landkreis Aschaffenburg da in der Ecke sind. Einmal noch für die Hörer zur Vervollständigung und die Hörerinnen natürlich nicht zu vergessen. Leben deine Hühner noch? Was mit der Giftwolke geworden von letzter Woche?
alles gut. Sind alle gut drauf und die Giftwolke ist wieder verzogen. Aber Stefan, du wolltest gerade noch was sagen.
Hast du sie im Haus übernachten lassen?
Nee, habe ich nicht.
Okay. Im Kartoffelkeller.
Ich habe eben die wunderbare Seite Nummernschildmuseum entdeckt. Da steht drin, dass FH bis 1980 gültig war. Mhm. Also wirklich kurz nach meiner Geburt wurde es aus. Aber ich traue dieser Seite nicht ganz. Hier steht nämlich Kennzeichen FH, bla, Frankfurt Höchst und so weiter. Stadt, Landkreis, Main-Taunus-Kreis, Bundesland, Brandenburg, Region, Rhein-Main-Gebiet. Ich bin mir nicht sicher, ob auf der Seite nicht noch mehr Quatsch steht.
Aber Brandenburg ist halt Frankfurt-Oder, gell? Also irgendwas haben sie da durcheinander gebracht.
Ja,
also falsche Frankfurt irgendwie eingegeben.
Aber dann bekannt durch Höchst AG, Chemie, Pharmazie, größte Wasserstraße, Main. Und dann Wikipedia, Main-Taunus-Kreis. Also, das ist schon großer Käse.
Wie viele Punkte habt ihr bei Kennzeichensammler?
Uiuiui. 2592.
Jetzt muss ich das wieder aufmachen hier, warte kurz. 2631.
Ich habe 5600.
Boah! Ah, das ist ja irre.
Ja, das sind diese ganzen kleinen Nummernschilder, die geben halt immer 15 Punkte, gell?
Ja.
Bad Mergentheim und so.
Ja. Ich habe ja lange gedacht, dass MSP nicht für Mainspessart steht, sondern für Mespelbrunn.
Ja. Aber Mespelbrunn ist, glaube ich, nicht mal im Mainspessart-Kreis.
Ja, aber man sieht die immer, wenn man da vorbeifährt,
ja, wo Mespelbrunn
an der Autobahn steht.
Ich glaube, meine Frau hat mir das erst gesagt, dass sie irgendwie für Mespelbrunn auch zuständig ist. Und ich dachte, das ist doch nicht im Landkreis Aschaffenburg, das ist doch MSP. Nee, das ist ganz Aschaffenburg. Aber es ist auch wieder dünnes Eis. Ich weiß nur, dass das nicht dafür steht. Ja, hast recht. Ja. Bin ich heute auch durchgekommen durch Mespelbrunn.
Gibt es da irgendwas, was man sehen muss? Ist da dieses Wasserschloss?
Ja. Genau, da gibt es dieses Wasserschloss. Und da gibt es am Hang, so rechts neben über dem Wasserschloss, gibt es so eine Ausflugskapelle.
Ich dachte, du erzählst jetzt gleich von so einem schönen Aufschluss, wo irgendeine Schieferverplattung, irgendwas, wo man die ganz toll sehen kann.
Nee, ist nur Buntsandstein. Nee, aber wie gesagt, kann man schön zu dieser Kapelle hochlaufen. Und es gibt halt im quasi Nachbarort, also in Heimbuchental, diese Cross-Golf-Anlage, wo ich neulich war. Nennt sich das Cross-Golf?
Adventure-Golf.
Adventure-Golf, genau. Und sehr imposant, wenn man da am Bach entlang läuft, da hat der Biber massiv gewütet. Also da kann man extrem viel Bauwerke. Sehen und viele angenagte Bäume und so.
Okay, das kann man in Bayern
also
an der Elle auch.
Also Mespelbrunn ist ein Ausflug wert, kann man schon sagen.
Die Gruftkapelle des Grafen von Ingelheim, ja, meinst du die?
Kann gut sein, ja, so mit so
Ingelheim?
Zwei Türmen.
Ingelheim ist doch woanders, so, oder?
Zwei Türmchen mit einer Treppe davor.
Ja, genau. Das ist ziemlich gut. Klar.
Ja, da muss ich da vielleicht doch mal nach. Ich will ja dieses Wasserschloss aus Mespelbrunn, da versuche ich meine Familie schon seit ewigen Zeiten mal hinzuschleppen, weil das Foto sieht halt so schön aus, wie das da so im Wässerchen steht. Mhm. Aber die sagen immer, ja, dann nee, da fahren wir jetzt lieber und dann kommt irgendwas anderes.
Ist halt schon, ja, ist schon beschaulicher Spessart natürlich, aber also für Spessart ist es schon sehr dicht an Sehenswürdigkeiten, muss man schon sagen. Also da kann Dambach
sehr dicht an Sehenswürdig. Ach so.
Kann Dambach, genau, Eschau und Mönchberg nicht ganz mithalten.
Rechts und links wartet der Oger hinterm Wald. Okay, ja, genau. Also dann mal sehen. Das war jetzt hier der Werbeblock für den Mainspessart.
Und wenn man, das Tolle am Mespelbrunn ist auch, wenn man da ist, kann man auf dem Rückweg bei uns vorbeikommen und sich noch ein Kaltgetränk abholen oder ein Warmgetränk.
Okay, gilt das jetzt für alle Hörerinnen und Hörer?
Ja, natürlich.
Ist klar. Sehr gut. Also dann fahren Sie nach Mespelbrunn und trinken Sie ein Kaltgetränk in Sulzbach am Main.
Ja.
Haben wir das auch geklärt? Den Ansturm, den musst du ja abarbeiten, nicht Stefan. Sehr gut. Hüter des Sendungsplans, wie geht's weiter?
Mit dem Dad-Joke der Woche natürlich.
Ach, hey, juhu. Gott,
bist du vorbereitet?
Ein bisschen, ja. Zum einen muss ich mal jetzt einen machen, der ganz offensichtlich ist, den kennt ihr auch alle, da brauche ich nicht drauf warten, ob ihr die Pointe kennt, aber ich glaube, den habe ich hier in der Sendung noch nicht gehabt.
Ach so, der Vollständigkeit also, halber.
Muss der jetzt der Vollständigkeit halber mal rein?
Ja, natürlich.
Also, ja, geht ein Cowboy zum Friseur, kommt wieder raus, Pony weg.
Pony weg.
Ja.
Klassiker. Als ich ihn das erste Mal gehört habe, habe ich echt viel zu lange gebraucht, um ihn zu verstehen. Muss ich ja leider zugeben.
Wie heißt der Bruder von Werwolf? Entschuldigung.
Was? Nee, mach du erstmal den Werwolf-Witz.
Ja, wie heißt der Bruder vom Werwolf?
Wem Wolf?
Der Wolf?
Ja, nicht schlecht. Warum Wolf?
Den Witz mit dem Cowboy, den hat meine Tochter mir auch mal erzählt und die hat es aber dann mit Artikel erzählt und dann funktioniert er ja nicht mehr. Hat sie aber auch nicht verstanden, warum er dann nicht mehr funktioniert.
Ja, das ist sehr schön.
Ist das Pony weg.
Blöd. Und dann habe ich noch einen, den hat mir der Jan geschickt.
Ach.
Mhm. Grüße gehen raus und wieder rein, muss ich an der Stelle, glaube ich, sagen, bin ich vertraglich verpflichtet.
Mindestens.
Und zwar schreibt er, schrieb er mir, ich bin neulich aus dem Fundbüro geflogen. Ich hatte da nichts verloren.
Ja.
Ja. Okay, einen hätte ich noch, ja, machen wir noch einen sechsten. Einen vierten, ja. Entschuldigung, nicht sechs. Was sind die letzten Worte einer Giftschlange oder der Giftschlange? Was sind ihre letzten Worte?
Irgendwie auf die Zunge gebissen oder sowas?
Mist, das habe ich mir auf die Zunge gebissen.
Ja, genau. Okay.
Sehr gut.
Ach ja. Ja, an den Jan musste ich auch mal denken. Ich denke natürlich häufig an den Jan, aber jetzt auf der Fahrt über die Schwäbische Alb, da werde ich ihn mal drauf ansprechen müssen, ob er mir was zum Thema, wie nannten die sich? Ich habe es schon wieder vergessen. Welser? Nee, jetzt habe ich es vergessen.
Das sind doch die Fische.
Nee. Und zwar, ich bin da durch was, hat mich wirklich umgehauen, durch einen Ort gekommen, der nannte sich, ich glaube, Pinache. Und das schrieb sich Pinache. Und ich habe dann später meine Cousine, die da wohnt, also in der Nähe wohnt, gefragt, wie sich das ausspricht. Und das spricht sich tatsächlich Französisch, ist aber nicht Französisch, sondern ist, genau, Waldenser. Das war's. Nicht Welser, sondern Waldenser. Das war wohl irgendwie so ein Einwanderer um 1700 rum oder so. Keine Ahnung. Die halt sich in dem Bereich angesiedelt haben, die irgendwie aus dem Bereich zwischen Frankreich und Italien stammen. So Piemont und sowas. Und das ist irgendeine Sprache, die aber nicht Französisch ist, dieses Waldensisch, sondern das ist irgend sowas. Keine Ahnung. Weiß der Jan vielleicht mehr. Keine Ahnung. Aber was mich da umgehauen hat, war, dass dieser Ort immer noch in der, ich sag jetzt, französischen Aussprache gesprochen wird und auch noch die französische Schreibweise hat. Und ich hätte angenommen, dass in mehreren Jahrhunderten eins von beiden angepasst worden wäre an die deutsche Schrift oder die deutsche Schreibweise oder die deutsche Aussprache. Also dass man heute entweder Pinache sagt oder Pinache mit SCH hinten schreibt. Aber dass da über Jahrhunderte eine Schreibweise aus einer anderen Sprache übersteht und auch die Aussprache, finde ich sehr faszinierend. Und es scheint es da häufiger zu geben. Komisch, oder?
Also.
Ich glaube, Jan mal was zu erklären.
Ja, das muss er machen.
Ja.
Ich muss nur ständig an den Jan denken, wenn mir Instagram jetzt immer mehr Linguistik-Content reinspült. Dann denke ich mir immer, muss ich das jetzt dem Jan schicken? Eine Sache habe ich ihm jetzt geschickt, habe ich euch ausgeschickt. Hatte er, glaube ich, auch tatsächlich noch nicht gesehen. Aber es wird jetzt immer mehr, wo ich mir denke, so, das hat er doch bestimmt alles in seinem Feed auch. Aber warum taucht das jetzt in meinem auf? Aber es ist teilweise dann ganz lustiges Zeug.
Weil unsere Feeds irgendwie verknüpft sind, oder was?
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Oder weil, weiß ich nicht, ihr mir sowas geschickt habt irgendwann mal und ich dann angeguckt habe und zu lang, vielleicht habe ich es zweimal laufen lassen und dann denkt das Ding jetzt auch, das muss jetzt sein. Sehr unterhaltsam. So, dann kommen wir jetzt wahrscheinlich zu der Kapitelmarke, wo der Christoph uns diese Woche, glaube ich, sagen muss, was wir in der Folgewoche schauen.
Ja, jetzt wird es schwierig und jetzt könnt ihr, ich habe zwei Filme zur Auswahl.
Wo gehen wir denn? Oder
weißt musst du nicht vielleicht erstmal die neuen Einschränkungen erklären?
Die neue Regel, genau, wir haben eine neue Regel und zwar.
Du hast die neue Regel mal wieder eingeführt, das möchten wir ganz kurz festhalten hier. Stimmt. Für die Nachwelt.
Ich habe mir eine neue Regel ausgedacht und zwar, damit wir dieses Problem beheben oder dass wir die Einseitigkeit unserer Filmgenres ein bisschen aufknacken, ist jetzt die neue Regel, dass der Film, den jeder von uns vorschlägt, in den zwei Top-Genres bei Letterboxd sich nicht gleichen darf mit dem letzten Film, den diejenige Person vorgeschlagen hat. Also ich habe letztes Mal, also vor 3 Wochen, hatte ich einen Film, der Romantik und Komödie als Top-Genres hatte. Das heißt, heute darf in meinen zwei Top-Genres nicht Komödie und nicht Romantik vorkommen.
Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel All of You, den wir heute besprochen haben,
hätte ich heute nicht vorschlagen können.
Wenn du den jetzt vorschlagen wollen würdest, dürftest du das nicht, weil da sind die beiden Top-Genres Romance und Drama. Und da hättest du bei Romance die Doppelung. Das heißt, wenn der jetzt von dir gekommen wäre heute, wenn der es nicht Stefan letzte Woche gemacht hätte, wäre der ungültig.
Genau, ich dürfte es tun, aber ich wäre dann von euch geschämt worden.
Genau, also die Regel ist nicht so hart wie die anderen Regeln.
Genau, die ist nicht so gerecht.
Okay, verstehe.
Genau. So, und ich habe.
Und es ist wirklich nur, also haben wir wirklich nur Letterboxd? Kann man nicht improvisieren und IMDb nehmen?
Das weicht halt noch mehr auf, aber können wir auch machen, ja.
Ja, wir haben uns, glaube ich, auf Letterboxd geeinigt und du hattest auch, wir hatten, glaube ich, als wir das diskutiert haben letzte Woche, nach der Sendung hatten wir gesagt, nur die ersten beiden, weil manchmal haben sie drei, manchmal haben sie sogar vier Genres und das würde ja dann sehr viel weghauen für die Folge. Nur
die ersten beiden. Aber ich meine, die Genres bei Letterboxd und bei IMDb sind ja, glaube ich, relativ ähnlich. Bei IMDb stehen manchmal Quatsch-Genres.
Und bei Netflix ist manchmal französisch ein Genre. Ist auch nicht so wahr.
Ja, das ist kein Genre, das ist Blödsinn, ja. Ich habe jetzt zwei Filme, wo mir die Entscheidung schwerfällt, muss ich sagen. Der eine passt so ein bisschen zu, also nicht inhaltlich, aber er passt in gewissen Attributen zu dem von Stefan letzte Woche. Und dann habe ich einen, der passt.
Also heute.
Also genau, den wir heute besprochen haben. Also der hat da einen gewissen Bezug zu, aber es ist eine ganz andere Art von Film. Und das andere ist ein Film, der passt ein bisschen besser zu uns. Also zu uns dreien, zu unserer Geschichte und so. Ich glaube, ich nehme den. Sind beides
jetzt Thriller. Auch mal gesagt.
Ja, gell? Genau, ich nehme jetzt mal den. Der hat Thriller und Drama als Genres. Ist auf Netflix.
Okay.
Und ist mit Nicolas Cage.
Ja, den habe ich eben auch schon gesehen. Genre australisch. Independent-Film. Thriller.
Genau, The Surfer. Und den nehmen wir.
Der ist aber von 2024, gell? Das ist,
das steht bei Dings, bei Letterboxd, aber bei IMDb steht, dass er am so und so vielten Mai 25 rausgekommen ist.
Okay.
Komisch, gell?
Ja. Knackige 5,9, das wird ein Fest.
Returns to the beach of his childhood to surf. Ich habe jetzt ein paar Wörter rausgestrichen aus dem Satz, aber...
Klingt doch super, oder?
Haben wir das nicht gerade vor ein paar Wochen erst gemacht?
Nicht childhood, aber ja, genau.
Ja, genau. Naja, deswegen dachte ich, das passt schon gut zu uns. Also,
okay. Aber, okay, der wurde 24, war der in Cannes.
Ah, okay.
Aber der war in Cannes?
Ja, guck mal, das muss nicht schlecht sein.
Ja, okay. Kennt ihr, letzte Mal, als die Becky hier war, hat sie College Humor erwähnt, was ja jetzt irgendwie anders heißt oder so ähnlich. Da gab es diesen fantastischen Sketch mit Nicolas Cage's Agent. Könnt ihr euch an den erinnern? Habt ihr den gesehen damals?
Ja, ja.
Der einfach immer Ja sagt. So
mach es.
Also genau, Nicolas Cage sagt immer Ja und der Agent so nein.
Macht immer absurdere Vorschläge. Und, ja, ja, genau.
Ja, machen wir. Mach ich. Ja. Ja, ist vielleicht hier ist es wieder so gelaufen, dass Nicolas Cage das Skript bekommen hat, der Agent hat den Kopf geschüttelt, Nicolas Cage hat gesagt, mach ich. Vielleicht aber auch nicht, wir werden sehen. Ja. Das werden wir nächste Woche rausfinden.
Den anderen Film, den ich jetzt in der Pipeline hatte, der hat das auch Thriller. Nee, das nicht. Der hat auch Thriller als Genre. Das heißt, den kann ich in 3 Wochen nicht vorschlagen. Das heißt, der kommt frühestens in 6 Wochen, außer ihr schlagt den vor.
Und du gehst davon aus, dass wir ihn vorschlagen?
Das könnte passieren.
Okay, das ist ja kompliziert.
Aber
klicke ich natürlich hier alles durch, um zu gucken, ob ich das irgendwo...
Könnte natürlich nur passieren, wenn ihr nicht Thriller hattet. Was
hatte
du
nicht
hattest, Stefan.
Nee.
Beim Bob, der hat eine Regel Thriller gehabt.
Nee, hatte ich nicht.
Nee, was hattest du?
Action und Comedy oder sowas.
Ah, okay, nee, dann
Comedy hatte ich nicht mehr.
Was hatte ich? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hatte.
Hier heißt The Lowest.
Achso, ja, da war es Action
Drama. Und
noch irgendwas. Drama oder so, ja.
Oh, warte mal, dann.
Jetzt hast du gewählt.
Ja, nee. Für mich alles gut.
Ja.
Ich habe gerade mal gefiltert auf 2025 bei unserem Streaming-Service mit Thriller. Die Ergebnismenge ist zu groß, um sie jetzt mal eben nebenbei durchzuscannen. Von daher. Das werden wir dann sehen. Ob wir ihn dir wegschnappen oder nicht.
Ja, ach, so bin ich ganz gespannt. Thriller-Drama hattest du. Ja, nee, dann wird es nicht gehen.
Hatte ich Thriller?
Nee. Ja, Thriller-Drama-Crime. Also Crime wäre das dritte, aber Thriller und Drama sind die ersten beiden.
Ah, Thriller, okay, ich dachte, der wäre als Action und Drama gewesen.
Nee.
Interesting.
Ja, war doch spannend, weil das Kind entführt ist und so.
Ah, ja, genau.
Und Action ist, glaube ich, dann mehr Schießerei, oder? Das glaube ich,
ja,
bei Action meinen sie Geschieße. Und wenn Leute durch die Gegend rennen und...
Geschieße.
Ja.
Oder Autoverfolgung, ist auch Action.
Oder Autoverfolgung, ja, die 2 Sachen.
Genau.
Oder Explosion.
Explosion. Okay. Gut, dann würde ich sagen, haben wir unsere Filme für die nächste Woche eingeloggt. Die neue Regel haben wir erklärt. Was ihr davon haltet und ob ihr auch bei Igor auf dem Konzert wart oder...
Igor.
Das R ist, jedes R für ein Musikgenre, das er tötet bei seinen Konzerten. Oder ob ihr All of You mit Stefan auf der AIDA gucken wollt. Das alles könnt ihr auf sneakpot.de in die Kommentare schreiben und nächste Woche gucken wir diesen Surffilm vom Christoph. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Schöne Woche, tschüss.
Tschüss.
Tschüss.